Happy Shooting, Folge 236. Mathe ist Glückssache. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich wäre doch mal soweit.
Ja. Hast du schnell noch was zu futtern reingeworfen?
Wenn du soweit bist, dann bin ich auch soweit.
Bereit, wenn sie es sind. Bin ich eigentlich gepegelt hier? 1, 2, Test. Ich könnte eigentlich auch mal dichter ans Mikro rangehen, ne?
Also hier bist du gut gepegelt.
Und das alles ohne Alk. Hua.
Aha.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, hast du denn jetzt wieder ausgeschlafen?
Nee. Das ist ganz lustig, aber der Klostergeister-Workshop, der hinterlässt bei mir immer Spuren. Das liegt nicht so dran, also es liegt nicht dran, dass irgendwie die Leute besonders anstrengend werden, sondern das ist halt 4 Tage voller Einsatz. Also du kriegst ja quasi keine Pause. Also du bist von morgens bis abends irgendwie dabei und da ist einfach so viel Energie auf diesem Workshop, dass ich dann hinterher erstmal so ein paar Tage so ein bisschen langsamer laufe hier. Ist halt so.
Ja, das ist cool. Aber, also ist auch normal, ne?
Ja, es ist was ich okay anfühle. Das ist nicht irgendwie jetzt schlimm oder so, sondern das ist halt einfach so, ne?
Ich habe den Sonntag ja auch größtenteils im Bett verbracht.
Ja, na, du hattest ja auch ein bisschen mehr Fahrt.
Ja, das stimmt. Das war ein bisschen anstrengend wieder zurück. Aber ging eigentlich soweit ganz gut. Autobahn war frei, bin also gut angekommen. Hab auch von vielen Teilnehmern schon die Tweets gelesen, dass sie auch gut zu Hause angekommen sind. Ich glaube, Alex war, der geschrieben hatte, er will zurück in den Nexus. So ein bisschen habe ich mich auch gefühlt. Also es ja, da, also, ist einfach eine tolle Atmosphäre und du hast das Essen ist super. Und
das sieht man übrigens auch, wenn man jetzt schaut. Ich glaube, es gibt keinen Workshop, der im Nachhinein noch so viel Nachbeben auf Twitter zeigt. Also wenn man mal nach dem Hashtag Klostergeister2011 schaut, da ist jetzt noch irgendwie der Bär los. Also es macht Spaß.
Und wir warten ja auch noch was, aber auf was, da reden wir aber nachher noch drüber.
Jo.
Und zwar reden wir darüber in diesem Podcast, das ist Happy Shooting, der Fotopodcast mit Chris und Boris. Der Chris ist der Mensch, der da drüben auf der anderen Seite gerade spricht oder gesprochen hat. Ich bin der Boris. Chris sitzt in Tübingen, ich sitze in Nordheim und zusammen wollen wir euch heute ein paar Themen auf die Ohren geben. Ich habe mir die einfach aus dem E-Mail-Postfach in chronologischer Reihenfolge genommen, so von hinten nach vorne. Bodensatz folgen diesmal leider noch nicht wieder mit dabei. Das kriegen wir in den nächsten Folgen, räume ich da mal wieder ein bisschen drin herum. Hoffe ich zumindest. Ja, was haben wir denn heute so?
Nichts, was du nicht halten kannst.
Genau, ich gebe mir Mühe. Das tut eine Waschmaschine auch. So, was haben wir denn hier?
Wir werden uns mit Aufgaben beschäftigen. Es gibt was zu gewinnen und es gibt eine neue.
Lustig, hier bei mir übrigens ist der USA-Eintrag gerade nach unten gerutscht. Aber wie dem auch sei.
Da ist oben einer und unten einer, damit wir es nicht vergessen.
Ach, wir haben einen doppelten Eintrag, dann ist ja alles gut. Genau. Ja, dann haben wir ein Angebot, ein Log-Angebot, kostenlose Software.
Naja. Aber free ist ja immer gut.
Free ist immer cool, genau.
Kann man nicht schlagen. Der Felix hat uns was geschrieben über verlorene Pixel.
Tja.
Das passiert nämlich wohl.
Pixel leiden auch unter Verlustängsten. Dann haben wir eine Software für eine Softbox.
Und wir haben einen schönen Linktipp von Kai zum Thema Recht.
Dann haben wir einen ganz langen Audiokommentar von Martin zum Thema Wiedereinstieg in die analoge Fotografie.
Ja, Bastian und Henning haben uns einen Link geschickt zu einem Zubehörteil fürs iPhone oder für die Spiegelreflexobjektive oder wie auch immer.
Jo, dann haben uns diverse Hörer über Twitter, Google+ und über unsere Mailbox versorgt mit einem Link zu Selbstporträts von Affen.
Mhm, reichlich. André hat was zum, hat einen Linktipp zu einem schönen Film.
Ein Film. Ja, dann reden wir mal über das Gruppenbild vom Workshop. Das war nämlich mal eine ganz spannende Sache.
Ja, und jetzt würde ich sagen, fahr doch mal das Dingen ab, ne?
Das Geräuschrätsel. Um welche Kamera mag es sich hierbei handeln?
Oh.
Heftig, das ist, ne?
Eindeutig eine Kalaschnikow.
Das ist ja keine Kamera.
Ach, damit kann man auch schießen.
Eine Kalaschnik-Klick oder so. Ja, so ist das. Ja. Du machst demnächst mal wieder ein paar Ausflüge, oder?
Ja, ich bin ab Anfang nächste Woche wieder in den USA, so wie ja jedes Jahr. Werde da zwei Workshops halten, einen in Washington DC, in der amerikanischen Hauptstadt, zum Thema, ja, was machen wir denn da? Da schießen wir erstmal so, naja, was eben die Stadt so hergibt, und das tut sie wohl einiges. Und die zweite Hälfte des Workshops geht es dann um die Nachbearbeitung. Also da werden wir uns ganz tief mal einen Tag lang in das Thema Workflow und was macht man denn mit den Bildern reinknien. Und dann San Francisco, oh, das wird spannend, San Francisco machen wir, heißt, hat einen schönen Titel, San Francisco Fire and Night.
Ah, keine Street Safari, also mal.
Diesmal keine Street Safari.
Jetzt etwas, was an deinen Biorhythmus angeglichen ist.
Ganz genau, das war eigentlich ursprünglich mal die Idee, einen Nachtfotografie-Workshop zu machen, dass ich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, vom Schlafrhythmus passt es einfach besser. Das hat sich dann aber relativ schnell entwickelt in eine ganz interessante Richtung, und zwar, hast du schon mal vom Burning Man Festival gehört?
Ja.
Das ist da irgendwo in der Wüste, da sind so viele Leute mit Feuer und solchen Geschichten und
so Feuerjonglage, Feuerspucken. Also
da ist auch relativ viel so Steampunk und so weiter. Naja, dann eben Feuerjonglage und feuerspuckende Maschinen und na, was weiß ich alles. Und da wird dann auch irgendwann so eine riesen...
So ein bisschen Mad Max Kulisse, glaube ich, ne?
Sowas, ja, genau. Wer Mad Max gesehen hat oder Dune, der kann sich das ungefähr vorstellen. Und dann, ja, es ist ein spannendes Festival. Da wird dann hinterher auch so eine große Puppe verbrannt. Das ist aber auch Burning Man. Naja, und ich habe dann eben durch Zufall Zugriff bekommen auf die, auf ein paar von den Feuerkünstlern, die die Woche drauf dann im Burning Man Festival sind. Das heißt, die sind gerade mitten im Training. Die sind gerade dabei, so ihre Sachen fein zu schleifen, zu perfektionieren, und habe da jetzt tatsächlich Zugang, einen Abend lang Zugang zu ein paar von denen. Die werden zum Workshop kommen und ja, für uns in einer längeren Fotosession mal ihr Feuer schwingen, und dann werden wir hoffentlich ein paar richtig geile Bilder von dieser Geschichte bekommen.
Das heißt, ihr geht nicht direkt auf das Festival, um da die Fotos zu machen, sondern ihr habt quasi sowas wie ja eine kleine Privatvorführung.
Richtig, eine Privatvorführung, ganz genau.
Ja, und das ist natürlich zum Fotografieren extrem geil, ne?
Und wir dürfen die rumkommandieren. Also das ist eine Fotosession. Das heißt,
du kriegst es ja geplant hin. Du kannst vorher fragen, was wirst du denn machen und was passiert denn da und wie groß ist denn das und kannst es nochmal, und ja, cool.
Ja, und die bringen genügend Treibstoff mit. Das heißt,
ja, da gehe ich von aus.
das wird also, wir werden uns dann mehrere Stunden lang damit beschäftigen. Und am zweiten Abend gehen wir dann, also tagsüber wird dann natürlich so mit Beginn des Nachmittags wird dann natürlich über Exposure, also Belichtung und so geredet. Und am zweiten Abend haben wir dann so im Stil von San Francisco Street Safari einen Bus organisiert, mit dem wir dann ja quer und kreuz durch die Stadt fahren und uns da die verschiedenen Plätze, wo man schön San Francisco fotografieren kann bei Nacht, werden wir uns hinstellen mit den Stativen und Kameras, und na, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also müsste auf jeden Fall spannend werden. Und ich freue mich tierisch drauf. Und das heißt, ich bin die nächsten 2,5 Wochen weg. Und ja, wie wir wissen wir noch nicht, was das für Happy Shooting bedeutet. Wenn es irgendwie geht, werde ich von dort mal reinklingeln und wir werden uns mal so ein bisschen unterhalten. Mhm. Vielleicht in gekürzter Form. Nächsten Dienstag wahrscheinlich nicht, weil ich bin am Montag am Reisen und habe keine Ahnung, in welchem Zustand ich am Dienstag sein werde.
Im Autofokus-Modus.
Im Autofokus-Modus, genau.
Ja.
Aber wir werden sehen. Es wird sich irgendwie weisen, wenn nichts passiert, naja, dann...
Einfach gucken, was du da für ein Netz findest und so.
Geht mal doch einfach mal so spaßeshalber schon mal in den Projektmodus und überlegt euch, was ihr tun könnt, wenn kein Happy Shooting kommt, weil das ist ja eine super Gelegenheit, um dann die Zeit, die man eigentlich für Happy Shooting nutzen würde, vielleicht mal fürs Fotografieren zu nutzen.
Korrekt.
Also das sind ja dann so 1 bis 1,5 Stunden bis vielleicht mal sogar 2, die man sich da, ja, die man eh benutzt hätte. Also die Zeit mal wirklich intensiv mit Fotografie verbringen, hat sicher einen Lerneffekt.
Wobei ich empfehlen möchte, wenn ihr selber Auto fahrt, nicht nebenbei zu fotografieren. Beim Joggen mag es noch gehen.
Joggen mit verwackelten Bildern, super Idee.
Man muss halt die Belichtungszeit kurz machen. Oder es halt als Stil definieren, ja. Stichwort, das ist Kunst.
Okay.
Geht alles.
Lass uns mal gucken, was uns der André geschickt hat.
Wir haben vor, noch was zu erzählen über unser Workshop-Gruppenbild.
Ah,
zumindest richtig, wenn wir die Reihenfolge einhalten wollen, denn da gab es ja was ganz Interessantes. Also wir machen das ja ganz gerne auf den Workshops, dass wir einfach mal auch die Gruppe fragen, was die denn für Ideen haben für ein Gruppenbild, weil da kommen nämlich auch manchmal ganz interessante Sachen bei raus. Leider eben nicht immer Ideen, die man auch wirklich realisieren kann, weil sie teilweise doch sehr aufwendig sind. Also da waren schon extrem coole Ideen dabei, die dann aber doch sehr aufwendig waren.
Das ist ja schön, weißt du, wenn man da so vorne steht und sagt, habt ihr Ideen, und dann werden dir so Ideen an den Kopf geworfen, die halt, naja, also so quasi, macht doch mal, ja, ihr so, zwei Moderatoren da.
Das sind dann so Ideen, wo du für die Realisierung im Grunde genommen schon mal einen Tag Planung und noch einen weiteren Tag für die Umsetzung brauchst oder so.
Naja.
Gäbe bestimmt coole Ergebnisse, aber kriegen wir halt dann einfach in der Zeit nicht hin. Ja, ja, und diesmal war es auch wieder so, dass eine Idee kam, wo wir auch gesagt haben, also Hammer-Idee eigentlich, macht ihr das dann auch?
Ja, einfach mal einen Ball zurückgespielt.
Ja, aber und die haben spontan gesagt, machen wir.
Genau, also das war dann eine Dreiergruppe, die Yves, der Alex und der Olaf, die haben sich dann bereit erklärt, das zu tun. Also von denen kam auch die Idee. Und ja, jetzt ist die Bastelei da. Also das wurde dann so kurz auf dem Flipchart geplant. Letztendlich geht es um ein Composite aus vielen Einzelbildern eines Fensters, wo Leute rausschauen. Mhm. Können wir schon mal verraten. Die dann auch irgendwie miteinander interagieren. Und ja, dazu musste halt schon ziemlich genau geplant werden, wer da mit wem interagiert, wo das Foto hinkommt nachher im gesamten zusammengebauten Teil. Und jetzt im Moment sitzt der Olaf gerade noch dran und bastelt. Ich habe heute schon mal so in kleinen Versionen auf Google Plus habe ich heute schon mal so ein Preview gesehen davon.
Okay.
Sehr pixelig, aber macht schon was her. Also da hat er, glaube ich, schon richtig so ein paar Stunden reingesteckt. Das ist richtig geil. Also wenn das rauskommt, heißer, das wird mal was ganz anderes.
Also wenn er sich von seinen Ohnmachtsanfällen, die er jetzt bei der Bearbeitung wahrscheinlich haben wird, noch rechtzeitig erholt, ist das ja vielleicht sogar schon fertig, wenn diese Show jetzt rauskommt.
Aha.
Werden wir dann sehen. Also da steckt wirklich auch Planungsarbeit dahinter und auch die Durchführung. Da haben die drei dann uns alle ein bisschen angewiesen, wer jetzt wann ins Fenster und was er tun soll und wohin gucken und wohin zeigen und so weiter. Ja, also steckt viel Arbeit hinter und ich bin unglaublich gespannt aufs Ergebnis, weil das war ein Riesenspaß, da die Fotos machen zu lassen. Ja, ich freue mich schon drauf. Das wird, glaube ich, eins der spektakulärsten Gruppenbilder, die wir jemals hatten. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank an die ganze Gruppe und an Olaf für die ganze Bearbeitung. Heißer.
Ja. Ja, jetzt kommen wir kurz zum Thema, wo uns dann doch, ja, ich weiß nicht, also wie oft ich das bekommen habe, aber ich würde mal behaupten, so locker 5 bis 10 Mal von verschiedenen Seiten. Und du wahrscheinlich auch und dann die Happy Shooting Mailbox auch noch. Oder habe ich schon wieder ein Thema gesprungen? Nein, ich springe schon wieder ein Thema weiter. Ist egal, dann reden wir jetzt erstmal über die Affen.
Schieb die einfach mal nach oben, genau.
Wenn ich sie schon so schön eingeleitet habe.
Die müssen auch einfach jetzt mal drankommen.
Ja, ja, weil also es ist ja schon nicht.
Ist ja schon schlecht. Fast wieder alt, das Thema.
Ja, das ist eigentlich schon rum, aber trotzdem irgendwie süß. Da ist dieser, ja, was ist es, so ein Wildlife-Fotograf.
Mhm.
Und der hat so seine Kamera auf dem Stativ und wird dann plötzlich irgendwie von Affen belästigt.
Ja, die sind halt auch sehr neugierig. Die kommen halt einfach mal.
Ja, und haben dann irgendwie sich die Kamera geschnappt. Also nicht wirklich geklaut, glaube ich. Die war schon noch auf dem Stativ. Und haben dann angefangen, hier mal auf Knöpfe zu drücken und irgendwie sich selbst abzulichten. Also ich vermute mal, die haben dann auch schon beobachtet, was der Mensch so tut und das vielleicht irgendwie auch nachgemacht.
Ja, sie schreiben hier wohl, dass sie vermuten, dass der Affe sich selbst quasi im Objektiv gesehen hat, also als Reflexion und da halt reingeschaut hat. Ja, und da ist er dann wahrscheinlich auf den Auslöser gekommen oder ein anderer oder was auch immer. Und irgendwie fanden sie das Klicken dann erst erschreckend, aber dann doch faszinierend. Ja, und dann haben sie halt weitergemacht. Und hier steht irgendwie, dass wohl hunderte von Aufnahmen entstanden sind und natürlich viele auch verwackelt waren. Aber einige eben wohl auch durchaus ja, was geworden sind. Und unter anderem eben dieses bekannte Selbstporträt, das sieht irgendwie ziemlich skurril aus, aber eben auch Aufnahmen von den anderen Affen. Sehr lustig. Also der Fotograf, lese ich hier, ist der David Slater, sagte mir zuerst mal nichts. Und das sind indonesische Makakaffen. Oder Makak? Wie auch immer.
Makaken.
Makaken.
Ja, so heißen die.
Genau.
Es ist lustig. Also, wobei, da würde ich jetzt gerne auch mal den Ausschuss sehen.
Die Kontaktabzüge.
Tja.
Ja, sehr lustig. Also war auch übrigens einer der Brüller in der Bibliothek im Kloster in Zickhofen. Wurden auch aufgerufen, die Bilder, und hat doch für einige Lacher gesorgt. War sehr, sehr lustig.
Ja, da hat ja was anderes auch noch für Lacher gesorgt. Warst du das nicht mit dem?
Ich weiß von nichts.
Du weißt von nichts. Naja, die Workshop-Teilnehmer wissen es. Der André aus Berlin hat uns einen Filmtipp geschickt.
Oh, Filmtipp ist immer gut. Worum geht's?
Und zwar heißt der Film Artists and Alchemists, a film about the revival of old school photography. Und er schreibt, es handelt sich um einen Dokumentarfilm, der Ende dieses Jahr noch erscheinen soll. Er berichtet über das Wiederaufleben der Fotografie im Stile des 19. Jahrhunderts. Mhm. Es werden 10 mehr oder weniger bekannte Fotografen begleitet, die mit Ferrotypie, Collodium-Nassplatten und Daguerreotypie arbeiten. Die Website gibt schon viele Infos über die Fotografen und zum Filmpreis einfach mal reinschauen. Also da wird wirklich so anscheinend so aufgerollt, naja, eben die alten Methoden, von denen auch heute schon, also die heute auch von Fotografen wieder benutzt werden, wieder entdeckt werden, also Tintype, ja, Wetplate Collodion, also diese ganzen alten Geschichten, die gibt's heute auch noch, und ja, das ist, da ist das Handwerk wieder da, und zwar ganz massiv.
Ist das denn ein Film, der dann auch im Stile des 19. Jahrhunderts gemacht ist, oder geht es um die Fotografie im Stile des 19., also wissen wir noch nicht, ne?
Ich weiß es nicht wirklich, aber...
Weil das wäre ja cool, wenn sie das quasi... Hast du jetzt gehört, dass es Sherlock Holmes wieder gibt?
Es gibt diese britische Serie.
Genau, BBC-Produktion ist das, sind so ein paar Folgen. Und die zeigen sie auf ARD im Augenblick. Ich glaube immer irgendwie, war es sonntags oder samstags, irgendwie abends. Da kommt das. Und ich meine, Sherlock Holmes ist ja eigentlich irgendwo ganz früher, ja, so angesiedelt. Aber jetzt haben sie quasi Sherlock Holmes in die Neuzeit versetzt. Und da habe ich gedacht, das was wird und so. Aber das haben sie unglaublich gut hingekriegt. Also sie haben echt die Kurve gekriegt. Und das wäre natürlich jetzt witzig, wenn sie jetzt quasi diese Dokumentation über die Fotografen, die diese alten Technik benutzen, in der neuen Welt auch so ein bisschen in diesem alten Stil machen. Also da bin ich ja mal gespannt.
Na, lassen wir uns ein bisschen.
Vielleicht gibt es ja schon mal irgendwo so ein Preview oder sowas, so ein Trailer. Mal gucken.
Also hier, na, es gibt einen Trailer. Na, siehst du jetzt, wo du das sagst. Und der Trailer? Nö, das sieht recht modern aus.
Okay.
Das ist eine moderne Dokumentation.
Also eine normale, also an Anführungszeichen, also eine normale Dokumentation.
Alles andere hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert.
Ja, man weiß es immer nicht, ne? Wie viel Arbeit sie sich da so machen.
Naja, nee, also das wird mit Sicherheit spannend.
Weil da stand Filmtipp, deswegen dachte ich. Ja, cool, bin ich mal gespannt.
So, dann haben der Ende Bastian und der Henning uns einen Link geschickt, der ist mir davor auch schon mal kurz untergekommen.
Ja.
Ja, das hast du dir mal angeschaut.
Ja, und zwar ist das ja so, dass in dem iPhone 4 schon eine recht gute Kamera drinne steckt, so mit Autofokus und auch einem zwar kleinen, aber doch relativ guten Sensor. Aber das Thema Schärfentiefe ist natürlich, ne, dank kleinen Sensor und eben extremer Brennweite, die sich dadurch ergibt, nicht so weit her. Ne? Also so richtig kinomäßig filmen kann man damit nicht, obwohl das iPhone an sich eigentlich ganz coole Videos macht in 720p. Ja, und da haben sich ja schon mehrere Leute Gedanken gemacht, wie man denn da jetzt ja normale Objektive, also Spiegelreflexobjektive benutzen könnte, in einer Form, dass das Bild eben doch komplett abgebildet wird, aber man dann eben mit dieser Schärfentiefe spielen kann. Tja, und das geht natürlich nur, indem man irgendwo ja eine Form von Mattscheibe einbaut, auf die das Bild projiziert wird, und man dann quasi mit der iPhone-Kamera von dieser Mattscheibe abfilmt. Also man muss quasi irgendwie ja, virtuell oder in diesem Fall eben auch ganz physikalisch die Sensorfläche vergrößern. Über einen Umweg. Ja, und da gab es viele Bastelanleitungen und Do-it-yourself-Geschichten. Und jetzt gibt es ein Produkt tatsächlich fertig zu kaufen. Und das ist ja sozusagen ein Gehäuse für das iPhone. Da wird das iPhone reingesteckt, sitzt dann wohl auch ziemlich stramm da drin, was ich bisher so gehört habe. Und dort, wo die Kamera sitzt, da ist so eine Art ja, Bajonett oder Gewinderring, ich weiß nicht genau, was es ist. Und an dieses Teil dran kommt dann ein austauschbarer Zwischenring. Das ist nochmal so wie so eine Verlängerung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo die Mattscheibe sitzt. Ob das schon das Teil ist, was genau am Gehäuse ist oder ob das in diesem Zwischenring drin sitzt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls am Ende von diesem Zwischenring, da ist dann ein Bajonett. Und das gibt's entweder für Canon oder für Nikon. Und da schnallt man dann eben seine ganz normalen Canon- bzw. Nikon-Objektive oben drauf. Ja, und dann hat man eben, was man haben möchte. Also Fischei, Weitwinkel, 50-1.4, wenn es eben vorhanden ist, oder extreme Teles, Tilt-Shift, wenn ihr wollt. Also man kann alles draufschnallen, was man möchte, und das eben mit dem iPhone dann filmen oder halt auch fotografieren.
Also rein technisch muss die Mattscheibe, wenn man sich das anschaut, in diesem Zwischenringteil drin sitzen, weil du brauchst A, vom iPhone aus eine gewisse Distanz, damit es noch scharf stellen kann. Und B, du brauchst den Abstand ja ungefähr da, wo das Auflagemaß ist, das die entsprechende Kamera hat. Also
richtig.
Bei Canon sind es, glaube ich, 44 mm. Also du brauchst den im Abstand von 4,4 cm.
Dann wird es in diesem Zwischenring drin sitzen.
Und du siehst auch, wenn du diese Bilder anschaust von dem Zwischenring, da hast du so einen Ring, der sieht also da anders aus an der Stelle.
Ja, okay, das könnte dann quasi diese Mattscheibe sein da.
Also es ist ja ein ganz altes Prinzip, das hatten wir ja bei den DV-Kameras auch schon. Also die Videokameras, bevor es HD gab und bevor es große Sensoren gab mit den DSLRs, gab es halt nur kleine Sensoren, die eben auch dadurch dann bedingt mit Brennweiten arbeiten mussten, die mit sehr großen Schärfentiefen einhergingen. Und da gab es dann auch solche Adapter, die man quasi davor schnallen konnte und dann da Spiegelreflexobjektive draufschnallen konnte. Und auch da war eine Mattscheibe drin. Die sind allerdings dann technisch noch ein bisschen ausgereifter oder noch ein bisschen aufwendiger gewesen, weil diese Mattscheibe ist halt so eine geätzte Glasscheibe und die hat halt dann auch so eine Struktur.
Genau, so damit die geriffelt nicht, oder Mikrolinsen oder wie auch immer.
Richtig, und damit die nicht sichtbar ist, die Struktur, hat man dann bei diesen Videogeschichten diese Mattscheibe rund angelegt und schnell gedreht. Mhm. Also das war quasi, das Fenster war immer in Bewegung, deshalb konnte man da dann auch die Struktur nicht sehen. Hier würde ich mal fast von ausgehen, dass man da wahrscheinlich auch ein bisschen die Struktur sieht. Sieht man auch so ein bisschen auf den Beispielbildern. Hat aber durchaus seinen eigenen Charme, also sieht ganz, ganz lustig aus. Nur, ich muss mal ganz ehrlich sagen, würdest du mit dem iPhone rumrennen und da so eine große L-Linse drauf machen?
Vermutlich nicht.
Also hier ist ein Foto auf Fotojojo, die das übrigens für richtig schweineteuer verkaufen.
Ja.
$250, ne?
Ja, wobei der Preis war aufgerufen mit $190.
Hier steht bei Foto Jojo $249.
Ja, dann geben sie sich nochmal ein bisschen Bonus.
Und da hat einer so ein Foto gepostet mit, iPhone hinten an einem großen, langen, weißen L-Objektiv. da hängt das iPhone dann quasi Anhängsel in dem Moment.
Ja, es ist halt so ein bisschen, ob immer alles, was machbar ist, auch sinnvoll ist, das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, das iPhone ist halt deswegen ja eine coole Kamera. Also einmal, die Qualität ist gar nicht schlecht, aber zum anderen, du hast es halt einfach auch immer dabei. Ne? Das kleine flache Ding hast du in der Hosentasche, Jackentasche, super. Aber hast du denn immer dein 400mm Objektiv dabei? Oder nimm nur mal ein 50mm, hast du das immer dabei?
Eher nicht. Ja, Fotorucksack, so. Fotorucksack fürs iPhone. Das ist
nicht, ja, aber dann habe ich auch eine Kamera drin.
Naja, also wir müssen natürlich sagen, die Kamera im iPhone, die ist schon ganz gut, also mit ihren 5 Megapixeln im iPhone 4.
Also es ist natürlich günstig. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt noch eine digitale oder auch eine analoge Spiegelreflexkamera, mit der du ja kein Video drehen kannst. Und mit den älteren digitalen kannst du ja auch kein Video machen, also mit meiner ja zum Beispiel auch nicht. Dann sind natürlich so um die $200 günstiger, wenn ich dann Video machen wollte, ohne jetzt ich rede jetzt nicht hier von Video-Kinofilme oder Kurzfilme drehen oder sonst irgendwas im großen Stil, sondern einfach nur mal ein bisschen besseres Video machen von einer Feier oder einer Veranstaltung oder so. Das ist natürlich günstiger, dann sowas zu nehmen, als jetzt in einen neuen Body zu investieren. Wobei man bei der Preisklasse dann auch schon mal anfangen kann zu gucken, was es da nicht so an Alternativen gibt. Ne?
Also für 250 Euro kriegst du auf jeden Fall schon mal eine gebrauchte digitale Spiegelreflex. Und ich stelle mir halt vor, wenn du so ein L-Objektiv oder überhaupt ein so ein Objektiv, sei das Nikon oder Canon, rumliegen hast, hast du wahrscheinlich auch irgendwo die Kamera dazu rumliegen. Die,
ob die auch Video kann?
Ja, okay, gut. Für mich hat das eher so Novelty-Faktor.
Nur ich versuche jetzt halt einen Grund zu finden. Nun mach das doch nicht gleich nieder. Ich gebe mir doch alle Mühe.
Willst du eins haben und testen?
Nicht wirklich.
Kannst ja mal mit Ingo reden. Vielleicht nimmt das ins Sortiment auf.
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mir dann doch eher das Geld sparen und auf einen neuen Body sparen und dann eben gleich einen Body nehmen, mit dem ich Foto und Video machen kann, weil wenn ich die Objektive schon mitnehme, dann trägt der Body auch nicht mehr auf.
Andererseits hast du natürlich schon einen Vorteil. Mir ist gerade einer eingefallen.
Na?
Und zwar gibt es für das iPhone 4 mittlerweile auch iMovie, diese Mobilversion.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist und nicht noch irgendwie einen Rechner mitschleppen möchtest. Ach so,
naja gut, du drehst gleich auf dem iPhone und schneidest dann noch gleich.
Direkt auf dem iPhone drehen und dann auch direkt da den Film schneiden.
Das habe ich sogar schon gemacht.
Und das geht nämlich einigermaßen. Also ich habe das mit kleineren Projekten auch schon gemacht. Und ja, man kann damit arbeiten. Und die Ergebnisse kommen dann hinten in 27p raus.
Also, korrekt.
Damit hättest du quasi super kleines Besteck dabei. Und jetzt stelle ich mir vor, ich mache eben nicht so ein dickes weißes L-Rohr dran, sondern vielleicht doch nur irgendwie ein 50er oder so.
Ja, 50er, 80er, 100er.
Ja, oder vielleicht sogar so ein russisches 50er Pancake, was
kaum noch. Weil das Ding muss ja sowieso voll manuell bewegt werden.
Und da hast du nämlich bei Canon das Problem. Du musst hier manuell bedienen und bei Canon hast du keine Blendenringe mehr. Das
Problem mit dem Blendenring. Also du brauchst eigentlich ein altes Objektiv. Eins mit Blendenring nämlich.
Richtig. Und
passt halt so ein schönes Zeiss vorne drauf, ne?
Ja.
Kostet ja nichts.
Nee, man kann es jetzt ja noch weiter treiben und sagen, ich guck mich jetzt mal nach alten manuellen Objektiven um mit so einem M42 Schraubadapter und besorg mir hier jetzt noch einen Adapter-Zwischenring. Fürs M42 auf EOS oder auf Nikon.
Dann kann ich die Russentonne dran packen.
Dann kannst du die Russentonne, dann kannst du eigentlich jedes, dann kannst du auch wirklich auf eBay gucken und relativ günstige Objektive fangen. Und da diese Mattscheibe, die ja die nimmt Qualität weg. Die gibt dem Bild schon auch so ein bisschen hat fast so ein Pinhole-Feeling, so einen leichten, unscharfen Look. Da wird dann irgendwie so das... Das billigere Objektiv, was du irgendwie gebraucht gekauft hast, damit vielleicht ganz gut harmonieren. Also ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Nur $250.
Der Preis geht einfach nicht mehr.
Ne? Der geht das nicht. Also das ist mir zu teuer für sowas.
Also wenn es jetzt $99 gewesen wären, weißt du, so $99 magische Grenze, ich glaube, dann wäre ich direkt mal in Versuchung geraten, das einfach mal auszuprobieren, mal wirklich schön Video zu drehen, hier Russentonne oder eben auch mal mit dem 85-1.8 mal ein bisschen rumzuspielen, wobei das ist wieder scheiße mit dem Blendenring. Aber gut, offenblendig sieht eher am geilsten aus.
Ja, und dann nimmst du dir noch einen relativ guten Audioadapter, da gibt es ja auch welche mittlerweile, die du direkt da reinfahren kannst, also mit einem guten Mikrofon. Und schon hast du eine kleine mobile Reportagelösung.
Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, sondern ich hätte dann eher so ein bisschen so gefilmt und danach vertont halt.
Na, oder so. Aber so Interviews, nachvertonen,
ist schwierig. Ja, gut, ein paar Synchronsprecher.
Nee, also, ja,
sehr geil.
Lustiges Produkt, wir verlinken es in den Shownotes, Folge 236 auf happyshooting.de. Guckt mal. Aber die $190, die hier stehen, die glaube ich nicht. Nee, also PhotoJojo kostet das mehr. Aber die sind meistens ein wenig, die haben schöne, tolle, lustige, spaßige Produkte, aber kosten dann auch ein bisschen mehr. Und sitzt in den USA, ne?
Ja, kommt dann eigentlich mal auch noch Versand und Einfuhrzoll und so.
Weißt du, wo man auch toll Sachen kaufen kann? Hä? Drück mal auf diesen Knopf, den du da vor dir hast.
Habe ich einen Knopf vor mir? Oh, ich habe einen Knopf vor mir.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Das stimmt. Bei enjoyyourcamera.com, was nämlich mal wieder der Sponsor dieser Folge ist, kann man auch sehr schöne Sachen einkaufen. Ja, und da hatten wir auch in Inzighofen viel Spaß, denn wir hatten verschiedene Produkte dabei. Da war ein Rucksack dabei, da war ein Panoramakopf dabei und dabei waren auch Funkauslöser für Blitz und Kamera. Und da hatten wir bisher gesprochen von den Lösungen von Yongnuo. Die bieten ja auch Blitze an und Funkauslöser, alles super. Nun gibt's aber noch eine Alternative dazu. Wer also sagt, Yongnuo, weiß ich nicht, will ich nicht, will mal was anderes ausprobieren, der könnte sich mal anschauen, die Pixelporn.
Nicht, was sie jetzt denkt.
Schreibt sich P-A-V-N. Pixel P-A, also Pixel Paven. Pixel Porn. Wir haben schon spekuliert, ob man das auch aussprechen kann, ohne dass es wie Porn klingt. Aber Chris meinte, das ist wahrscheinlich Absicht, dass es so geschrieben wird. Also wahrscheinlich ein kleiner Witz der Chinesen. Pixelporn gibt es jedenfalls für Canon, Nikon, Sony, Olympus und ich weiß nicht für was noch alles. Ja, was ist das? Das ist halt auch ein Funkauslöser für Blitz oder Kamera. Für Blitz insofern systemspezifisch, weil da auch wieder mehrere Pins oben drauf sind, also nicht nur der Mittelkontakt. Heißt aber nicht, dass jetzt da ETTL übertragen wird. Das tun die also auch nicht. Das geht in der Preisklasse einfach mal gar nicht. Aber soweit ich das gelesen habe, wachen die dann wohl auch die Blitze aus dem Standby oder sowas aus oder verhindern das Standby gehen. Also wird zumindest ein bisschen mehr bei übertragen. Ja, Reichweite ist angegeben mit 80 Metern. 80 Meter konnten wir jetzt nicht testen, aber wir sind im, wie sagt man, im Kreuzgang, wo ja auch ziemlich viel Stein drumherum steht, mal rumgelaufen und sind quasi so einmal quer über den Kreuzgang gegangen. Die Blitze waren versteckt hinter so einem Stein, wie sagt man, Pfeiler? Pfeiler sagt man, ne? Zwischen so zwei Arkaden ist ein Pfeiler. Ja. Da waren die Blitze dahinter versteckt, also es gab keinen direkten Sichtkontakt und über den Gang, gut, das ist jetzt kein riesengigantischer Kreuzgang, aber die Dinger haben problemlos ausgelöst. Wir hatten auch zwei Empfänger da und die sind immer beide auch losgegangen. War gar kein Problem. 16 Kanäle haben die Dinger auch, genau wie die Yongnuos. Kann man einstellen mit so kleinen Mini-Dip-Schaltern. Ja, ich habe nur die Verpackung aufgemacht und da kam mir gleich, als ich das alles rausgezogen habe, ein ganzer Wust an Kabeln mit. Also das finde ich mal, da sollte sich hier mal... welche habe ich hier? Diese Pocket Wizards habe ich ja, diese sündhaft teuren Schweineteile, die zwar richtig gut auslösen, aber da ist ja nichts im Lieferumfang dabei. Also liebe Leute, guckt euch das mal ab, was die Konkurrenz da so aufruft. Das geht deutlich besser. Also da waren irgendwie Kabel dabei für verschiedene Steckbuchsen an Blitzen und an Studioblitzen und natürlich auch ein Kabel für den Auslöser an der Kamera, weil man kann nämlich da umstellen am Sender, ob man mit dem Sender jetzt Blitze oder Kameras auslöst, dann reagieren die nämlich ein bisschen anders. Man kann nämlich zum Beispiel auch Bulb-Belichtung machen, also beliebig lange Belichtung. So einmal drücken am Funkauslöser, dann wird quasi der Verschluss ausgelöst und nochmal drücken, dann schließt man ihn wieder und das alles über Funk. Und ja, so Zeug eben. Und wenn man auf Blitz stellt, dann weiß er eben, ich muss gleich direkt mal auslösen über Mittelkontakt. Ja, damit der Blitz eben auch zündet rechtzeitig. Stellt man alles am Sender ein, so mit einer Drucktaste, da kann man durch die verschiedenen Modi durchsteppen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht für mich persönlich ein bisschen zu kompliziert finde. Allerdings habe ich auch noch nicht die Verlegenheit gehabt, Kameras über Funk auszulösen, weil ich diesen Fall noch nicht hatte. Aber wer zum Beispiel Sportfotografie macht und möchte zum Beispiel eine Kamera hinters Tor stellen oder an Basketballkorb oder sowas befestigen, wenn ihr die Genehmigung dazu habt, dann möchte man natürlich mal per Funk auslösen und da ist das eine relativ coole Sache. Und man kann natürlich jetzt auch zum Beispiel zwei Kameras parallel auslösen. Wenn ihr zum Beispiel einen normalen Kabelauslöser an die erste Kamera macht, diese Kamera auslöst, dann den Sender oben eben auf dem Blitzschuh habt und den Empfänger an eine zweite Kamera steckt, dann macht ihr quasi mit beiden Kameras parallel ein Foto. Geht auch ganz gut. Ja, wie gesagt, eingesetzt haben wir das Ganze mal in Inzighofen, hat wunderbar geklappt. Kann man nicht mehr zu sagen, Funkauslöser, wie sie sein sollten. Mit dem einen Ausschalter am Sender muss man sich mal anfreunden, ist irgendwie, glaube ich, lange drücken gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da würde ich wahrscheinlich, wenn ich das verpacke und längere Zeit nicht vorhabe zu benutzen, lieber die Batterie rausnehmen, nicht, dass das aus Versehen angeht. Das ist so ein Standardproblem bei den meisten Auslösern. Der Empfänger hat den richtigen Schalter. Ja. So, schau das aus. Enjoy Your Kamera. Und wenn ihr auch was haben wollt von Enjoy Your Kamera, zum Beispiel die Pixelporn oder diverse andere Dinge, dann holt euch doch einfach, was ihr wollt, aber zahlt einfach mal nicht den vollen Preis, sondern lasst euch mal satt 5% geben. Da geht ihr einfach mal auf enjoyyourcamera.com/happyshooting und da steht das ganze Prozedere mit dem hochgeheim und schwer zu erratenden Gutscheincode.
Sehr schön. Ja, wir haben mal wieder Bescheid gegeben, so in unseren Online-Medien, Twitter und Google Plus.
Na, jetzt wo du sagst.
Fragen, haben reichlich Fragen. Sollen wir die mal durchgehen?
Warte ganz kurz, ich mache gerade einen Refresh. Nicht, ja, dass du mir vom Ton ausfällst.
Der ist schon weg, aber es ist wieder da.
Da bin ich wieder. Oh, alter Schwede.
Ja, hier geht's richtig ab. Fangen wir doch erstmal kurz bei Twitter an.
Wow, ja, da gibt's weniger.
Ja, BY Jürgen Hofer fragt, wo liegen die maximalen Werte bei Lightroom, wenn man die Belichtung, Wiederherstellung aufhelligt oder den Schwarzwert korrigiert? Ja, da gibt's keine feste, fixe Aussage. Deshalb kann man die ja auch, also die Slider würden ja ansonsten auch schon irgendwo aufhören, wenn es sinnvoll wäre. Tun sie aber nicht, weil es eben komplett vom Bild abhängt, von der Belichtung, von dem, was drauf ist. Also bei manchen kannst du mit Belichtung etwas mehr spielen, bei manchen kannst du mit Wiederherstellung etwas mehr spielen, besser aufhellen, Schwarzwert ziehen. Da solltest du an einem A-profilierten Bildschirm arbeiten, also mit einem Spider oder Huey Pro oder sonst was, den Bildschirm auch wirklich profiliert haben, damit du überhaupt siehst, was du da tust und dann, ja, trau deinem Gefühl oder deinen Augen. Im Zweifelsfall weniger, sag ich mal. Also manchmal, ich sehe so viele Bilder immer wieder, die, naja, etwas aus meiner Sicht etwas überkorrigiert sind. Und im Zweifelsfall ein bisschen weniger.
Jo, hängt halt ganz vom Ergebnis ab. Also ich mache zum Beispiel auch gerne mal eine extreme Überbelichtung an dem Regler, wenn ich bestimmte Bereiche eigentlich wirklich knallweiß haben will. Also wenn ich so ganz grafische Motive habe.
Ja, und zum Randtasten ziehe ich die auch ganz gerne mal ins Extrem, diese Regler, um sie dann hinterher auch wieder zurückzustellen. Aber einfach mal, um zu sehen, was ist denn das Extrem, was passiert denn?
Generell bei allen Reglern eine gute Idee, einfach mal voll ins Extrem ziehen, um überhaupt mal zu gucken und zu verstehen, was macht der Regler eigentlich mit dem Bild. Also da kommt man teilweise auf ganz neue Ideen. Kann man ruhig mal machen.
Ja,
der Blendenmann fragt, nutzt ihr bei Lightroom einen, in Anführungszeichen, grau Verlaufsfilter? Wie am besten? Oh ja, nutze ich ziemlich häufig sogar. Wie am besten? Naja, du guckst dir halt dein Bild an und weißt ja hoffentlich ungefähr, in welche Richtung du möchtest mit dem Bild. Wenn du zum Beispiel den Himmel dunkler haben willst, da benutze ich gerne mal einen Grauverlauffilter. Ja, dann rufe ich halt mit M mein Filtertool auf, klicke halt an eine Stelle so ja in der oberen Hälfte von dem Himmel, klicke dann, ziehe mit der Maus runter, so bis Richtung Horizont, gerne auch mal deutlich darüber hinaus. Ja, und suche eben mir über den Abstand zwischen diesen Klicken und dem Aufziehen die Weichheit des Übergangs. Die kann man ja auch nachträglich noch verändern. Und meistens stelle ich, bevor ich das mache, eine Belichtung, eine extreme Belichtungskorrektur ein. Also zum Beispiel mal wirklich 2 Blenden oder 3 Blenden runter, dass es richtig duster wird, damit ich nämlich sehe, was ich da überhaupt mache. Und erst wenn ich dann so die Weichheit meines Verlaufs eingestellt habe, so grob jedenfalls, dann korrigiere ich die Belichtung wieder auf 0, also auf Ursprung, und dann ziehe ich ganz langsam runter oder rauf, also je nachdem, was du erreichen willst, abdunkeln oder aufhellen, um zu schauen, ob es denn das gewünschte Ergebnis dann auch bringt, und anschließend verfeinere ich das Ganze dann noch. Was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich einen Verlaufsfilter mache, um Teile des Bildes unterschiedlich zu tönen, also vielleicht mal leicht abdunkeln und aufhellen, aber dann eben warm oder kalt, also sprich orange oder blau einfärben oder wenn es effektvoll sein darf, eben auch gern mal grünlich oder ja, so ein bisschen ins Cyan oder ins Magenta rein, je nachdem, was du so brauchst. Damit kannst du so Farbstiche auch ein bisschen lokal im Bild ausgleichen. Also wenn du zum Beispiel den Himmel hast und willst den Himmel schön knallig blau haben, dann machst du halt eine schöne Blaufärbung damit rein. Geht ganz gut.
Tja, Moondragon 85. Ist es schlimm, wenn das Loch einer Lochkamera zu klein ist? Wie sehr beeinflusst dann die Beugungsunschärfe das Ergebnis? Also erstmal Lochkameras, die Löcher haben einen Einfluss auf nicht nur die Gesamtschärfe des Bildes, sondern eben auch auf die Beugungsunschärfe und irgendwo gibt es dann dieses ideale Loch von der Größe her für eine bestimmte Brennweite. Das kann man sich online nachgucken, da gibt es Tabellen oder auch Rechner, wo man das ausrechnen kann. Wenn es zu klein ist, naja, du wirst es schon sehen, aber ich habe jetzt nicht konkret wirklich hier Versuchsreihen gemacht. Also das kannst du einfach mal ausprobieren. Mach dir einfach mal ein paar Lochblenden mit verschiedenen Größen, test es mal aus und dann nimm mal eine mit dem idealen, mit der idealen Blendengröße und wirst du schon sehen, was das tut.
Der Schlingel fragt, wenn ich ein DX-Objektiv mit x Millimeter kaufe, ist das dann auch relativ zum Vollformat oder x Millimeter auf den DX, also den Crop-Sensor? DX ist das kleine Format von Nikon, das würde bei Canon, also dem EF-S, entsprechen. Es ist immer Bezug aufs 35 Millimeter Format, also die Brennweite ist nicht abhängig vom von der Bildgröße oder von der Sensorgröße, sondern die Brennweite ist immer die Brennweite. Mhm. Und 80 mm sind immer 80 mm und du schneidest dir dann nur den Ausschnitt raus. Und die Angabe auf den Objektiven ist immer die echte Brennweite.
Ja, Helios 03, welche Tipps könnt ihr geben, wenn man die Kameraausrüstung in Gegenden mit hoher Diebstahlgefahr wie Südamerika mitnehmen will? Also ich kann nicht viel dazu sagen, weil die Gegenden, in denen ich mich bisher aufgehalten habe, die waren immer relativ sicher, also Nepal ist da zum Beispiel ja total sicher, also braucht man keine Angst haben. Ich denke mal, Kamera gut festmachen mit dem richtigen Riemen, immer schön vor sich haben, vielleicht den Rucksack auch mal vorne drauf und nicht hinten drauf. Das könnte schon helfen, allerdings würde ich mich dann einfach nicht in Gegenden begeben, die gefährlich sind. Also wenn da plötzlich einer mit der Knarre vor dir steht, dann bringt dein Riemen gar nichts mehr.
Richtig.
Sondern
gib ihm, was er haben will.
Versichern vorher,
auch
gegen Diebstahl.
Exakt, am besten vorher versichern und das ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Wir hatten ganz früher mal einen Blogbeitrag verlinkt in einer ganz, ganz alten Show, vielleicht findest du das noch, da hat jemand ein Foto gezeigt, wie er seine Kamera gegen Diebstahl in Anführungszeichen geschützt hat. Er hat sie nämlich komplett hässlich gemacht, da sind Flicken drauf gewesen, er hat Schrauben irgendwie dran geklebt, dass das aussieht, als ob sie geschraubt war und ein Pflaster drauf und hier noch und da noch und also die sah komplett irgendwie zusammengeklebt aus, wie irgend so ein billig Plastikbomber, Display hinten abgeklebt, dass das Ding nicht digital aussieht und so, ja, aber im Zweifel wird dir das wahrscheinlich auch nicht helfen.
Ja, John Ferrer schreibt, Gruß von den Azoren. Gruß zurück. Ja. Lichtverhältnisse hier extrem, neue Erfahrung. Blende 4, 1/8000.
Ja, stell mal ISO runter.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Ich vermute mal, der ist schon ganz unten mit der ISO. Frage, habt ihr ähnliche Erfahrungen? Ja, natürlich. Also Himalaya und so, da ist es auch so. In der Höhe, da wird die Luft dünner und dann ja, nimmt die Strahlung zu. Das Licht wird intensiver, mehr UV. Da muss man auch teilweise relativ kurz belichten, wenn man noch halbwegs weit offenblendig arbeiten will. Und irgendwann geht das dann auch nicht mehr. Also da kommen dann die ND-Filter ins Spiel, also die Graufilter, die einfach die Helligkeit rausnehmen. Manchmal hilft da auch schon ein Polfilter, der nimmt so 2 Blendenstufen ungefähr weg und das hilft dann meistens auch schon ganz gut.
Super, dann zu Google Plus, oder?
Mhm, machen wir gerade weiter. Martin Pitzel.
I don't speak Spanish.
Möchte ich auch nicht.
Keine Ahnung.
Martin Pitzel, wie wirken sich unterschiedliche Verschlusszeiten im Videomodus auf das Bild aus? Was ändert sich? Welchen Effekt hat das? Also muss immer davon ausgehen, deine Kamera steht, sagen wir mal, auf 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, die längste Verschlusszeit ist ein 25.
Richtig? Mhm, korrekt.
Musst also,
dann kommt ja schon das nächste Bild.
Dann kommt schon das nächste Bild und länger kannst du also nicht belichten. Die unterschiedlichen Verschlusszeiten wirken sich dann so aus, dass die Bewegung im Bild einfach eine andere Unschärfe bekommt. Also Bewegungsunschärfe, Bewegungen werden stärker eingefroren, wenn kurze Belichtungszeiten drin sind. Das heißt, wenn du mit einer Tausendstel belichtest, dann schießt die Kamera trotzdem mit 25 Bildern pro Sekunde, aber jedes dieser einzelnen Bilder wird mit einem Tausendstel belichtet. Das heißt, du hast nachher eben sehr eingefrorene Bewegungen. Und das kennt man vielleicht so aus dem Fußball oder aus dem Sport allgemein. Wenn da viel Licht ist, dann hat man heutzutage da auch oft so ganz kurze Belichtungszeiten. Und das wirkt so ein bisschen stroboskopisch.
Genau, wirkt so ein bisschen zittrig.
Ja,
das sind ganz klare Bewegungen, aber sie wirken nicht so richtig flüssig.
Und bei den längeren Verschlusszeiten, da sieht man eben dann, da verwischen die Bewegungen mehr ineinander und das wirkt natürlicher. Worauf sich die Verschlusszeiten auch noch auswirken können, sind zum Beispiel so Geschichten wie wie Leuchtstofflampen, Filmen unter Leuchtstofflicht. Also wenn du mit einem 60stel filmst unter einer 50stel Leuchtstoffröhre, dann könnte das potenziell auch Probleme geben.
Ja, ziemlich sicher sogar.
Lagereffekte und so weiter. Also da sollte man dann schon irgendwie ein Vielfaches von den 50 Hertz, die wir hier in Deutschland haben, einstellen, auch, damit das dann irgendwie gut kommt.
Auch wenn man Monitore im Hintergrund stehen hat, sollte man das tun.
Ja.
Dann haben wir Matthias Schüssler, der fragt, darf man als ambitionierter Fotograf Instagram nutzen und gar auf Flickr cross-posten? Oder zieht man damit Hohn und Spott auf sich? Also meiner Meinung nach, da ist alles erlaubt. Und wenn Hohn und Spott kommt, da musst du halt mit umgehen können. Das ist Kunst.
Es gibt immer Leute, die sich da irgendwo, die sich da echauffieren oder die das irgendwie Pillepalle finden. Ich finde das völlig okay, weil es ist Fotografie, welche Art auch immer. Und
ach, es geht auch manchmal einfach mal drum, Spaß zu haben, oder? Es muss nicht immer alles bierernst sein.
Ja. Der Stefan Manz schreibt, Strobist, habt ihr Erfahrung mit Blitzen gegen die Sonne? Also die Sonne soll im Bild zu sehen sein und die Person auch. Mit wie vielen Blitzen muss man am hellsten Sommertag dagegen halten? Wenn ihr es nicht wisst, fände ich eure Einschätzung sehr interessant.
Da brauchst du gar nicht so viel. Also normalerweise, wenn du eine Person vor die Sonne stellst, dann ist deine Person von vorne ja nicht pechschwarz. Jetzt ist halt die Frage, wie viel von der Sonne willst du denn zu sehen haben? Willst du eine kreisrund abgebildete, scharf begrenzte Scheibe haben? Dann wirst du so extrem unterbelichten müssen, da wirst du richtig fette Graufilter für brauchen, dass du quasi die Nacht zum Tag, den Tag zur Nacht machst, so rum, und die Sonne dann aussieht wie ein Mond. Dann hast du eine komplette Nachtaufnahme, siehst gar nichts mehr vorne, außer dieser Scheibe am Himmel, und dann wirst du einen richtig fetten Blitz brauchen. Also da reden wir dann eher mal so von wahrscheinlich 400, 600, 800 Wattsekunden aufwärts. Wenn es dir aber jetzt nur darum geht, naja gut, das im Hintergrund ist halt sehr hell, da ist eine Sonne zu sehen, gehst vielleicht irgendwie auf Blende 8 oder sowas runter, dann ist deine Person vorne aber nicht wirklich stockduster und du musst nur Schatten aufhellen. Und das kannst du schon schaffen, wenn du ein, vielleicht zwei Systemblitze nimmst. Einer würde wahrscheinlich reichen, wenn er nicht zu weit weg muss, also wenn du nur Gesicht machst und keinen Lichtformer davor hast. Mit einem Lichtformer davor wirst du dann vielleicht schon zwei brauchen.
Jo, der Rainer Scheibelhofer hat eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, schreibt er, aber trotzdem interessant. Ich habe eine Frage an euren Juristen. Wenn eine Person, sagen wir mal mein Bruder, mit meiner Kamera ein Foto von mir macht, wem gehört dann das Bild?
Tja. Wenn eine Person, der Bruder, mit meiner Kamera ein Foto von mir macht, wem gehört das
Bild? Also du gibst deine Kamera an jemand anderen, derjenige macht von dir ein Foto und gibt dir dann die Kamera zurück. Also hast du nachher deine Kamera, ein Foto von dir ist drauf. Ja. Ich bin kein Jurist, du auch nicht, wir können also keine Rechtsberatung geben, aber generell das deutsche Urheberrecht gilt da natürlich auch. Das heißt, wenn du, derjenige, der das Foto gemacht hat, ist Urheber dieses Bildes.
Genau. Nicht die Kamera macht das Foto.
Genau, und damit hat also der abgedrückt hat oder der komponiert und abgedrückt hat, letztendlich das Urheberrecht an dem Bild. Und natürlich kommt man dann in so Geschichten wie Beweislast und so weiter, aber nach deutscher Rechtsauffassung meine ich, ist das Urheberrecht bei dem, der abgedrückt hat. Das
ist übrigens einer der Gründe, warum ich auf Veranstaltungen meine Kamera ganz ungern aus der Hand gebe. Nicht, weil ich Angst habe, dass sie kaputt gehen könnte oder dass jemand mir irgendwas verstellt. Damit komme ich klar. Mein Problem ist eher, wenn ich dann wild verteilt auf der Speicherkarte Fotos habe, die andere Leute gemacht haben, und sei es nur Tanja, das weiß ich unter Umständen zwei Tage später nicht mehr, welches Bild jetzt nun von wem ist. Und dann knall ich da überall mein Copyright rein, aber es ist schlicht nicht mein Bild. Und das geht mal gar nicht. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen.
Ja, Bastian Staude, warum haben 24 Stunden Tankstellen Türschlösser? Das ist ziemlich off-topic.
Ich frage mich. Dann geht zum nächsten Thema. Komm, das hat gar nichts damit zu tun.
Ich frage mich ja immer, warum an der Innenseite von der Klebstoffflasche der Klebstoff nicht kleben bleibt, ne?
Ja. Es gibt Florian viele solche Trettenbach. Fragen.
Florian Trettenbach, ich fliege am Freitag für ein paar Tage nach New York. Kaufst du Equipment in den USA oder ist dir das zu heiß mit dem Zoll? Viele Grüße. Ja, also du darfst das nicht, es sei denn, du meldest es an.
Ich wollte gerade sagen, das soll überhaupt nichts dran heißt. Du kaufst es im Ausland und wenn du wieder am Flughafen bist, dann gehst du durch die Zollspur.
Meldest du es an.
So sieht's aus.
Ja, und sagst hier, das habe ich gekauft, hier ist der Kaufbeleg und dann musst du eben die Einfuhrumsatzsteuer und entsprechend Zoll, wenn es über einen gewissen, ich glaube, 130 Euro geht oder 150 oder so.
Keine Ahnung.
Musst du dann noch einen Zoll abführen dafür. Ja. Und dann bist du wahrscheinlich bei Käufen aus den USA immer noch ein bisschen günstiger. Ja, aber nee, generell, das ist die richtige Vorgehensweise. Stefan Hinterkäuser Baumert. Ah, Urheberrecht bei Google Plus, in Klammer besonders Fotos. Ähnlich restriktiv wie bei Facebook? Fragezeichen. Wie haltet ihr es damit? Was ist mit 500px? Chris ist doch jetzt dort. Wir zwei Hobbyfotografen sind unsicher. Tipps? Super Podcast, weiter so, danke. Wir hatten, glaube ich, schon mal kurz letztes Mal über Google Plus und Urheberrecht geredet.
Yep.
Das Urheberrecht wird nicht angegriffen. Das kann man dir nicht nehmen in Deutschland. Also das ist schon mal ein Fakt. Und dann, wenn man sich so diese rechte Geschichten anguckt, bei den Services, dann wird dann ganz oft hochgehalten, oh, ganz schlimm, die wollen ein nicht exklusives Recht von mir, mit meinen Bildern zu machen, was sie wollen. Aber letztendlich sind das aber jetzt speziell bei Google Plus, die ist so eine Lizenz notwendig, damit die ihr Business machen können, sprich, damit die Thumbnails davon erzeugen können, damit die auch auf mobilen Plattformen, sprich Google Plus Mobilversion zum Beispiel, das anzeigen dürfen und so weiter. Da halten die sich also quasi rechtlich vor. Denen geht es nicht darum, das Zeug irgendwo zu verkaufen. Weil wenn sie das irgendwann anfangen würden, dann wäre die Kacke aber so richtig am Dampfen.
Ja. Ja. Schau mal in meinen Stream bei Google Plus. Scroll mal ganz weit runter. Da gibt's ein Posting. Das ist mit so einer verlinkten, comicartig aufgemachten Liste, wo mal so ein paar Klauseln in Klartext übersetzt wurden. Da wird das dann nochmal ganz klar.
Ja, und last but not least, lass mich nochmal kurz refreshen.
Marcel Wieser fragt, Chris hat vor ein paar Folgen erwähnt, dass auch Blenden kleiner als 1:1 möglich sind, also F1, also kleiner als F1. Gehört und gesehen habe ich das sicherlich schon. Verstanden, warum und wie das im Detail aussieht, habe ich allerdings noch nicht. Klärt mich, in Klammern uns, doch mal bitte auf. Naja, die Blende ist ja das Verhältnis aus dem Durchmesser der Eintrittspupille und der Brennweite. Also sprich, wenn du ein 50mm Objektiv hast und die Eintrittspupille, also sprich die sichtbare Blende, die du siehst, wenn du von vorne reinschaust, hat auch einen Durchmesser von 50mm, dann hättest du ein F1. Wenn dieser sichtbare Durchmesser jetzt größer ist als 50mm, und das kannst du natürlich erreichen, indem das Objektiv vorne eben deutlich weiter auseinander geht, um noch viel mehr Licht zu sammeln und eben entsprechend auch geschliffen ist, das zu tun, dann kriegst du zum Beispiel auch ein F0,95 oder 0,9 hin. Und ich habe mal in einem Forum gesagt bekommen, dass wohl das theoretische Limit bei F0,35 oder irgendwas in dieser Größenordnung liegen würde, wobei das eine Konstruktion wäre, wo irgendwie quasi, frag mich mal, der Sensor irgendwie im Objektiv quasi drinnen liegt. Also es wird dann quasi alles um die Filmebene drumherum gebaut. Das ist das theoretische Minimum, aber hat natürlich, glaube ich, noch keiner gebaut. So F0,9 kenne ich.
Und ich habe gerade refreshed, da kam nämlich gleich noch von Dominik Schürer hinterher, der Link, er schreibt, guck mal bei Wikipedia, da gibt es einen Eintrag, Lichtstärke in Klammer Fotografie, wo das nochmal erklärt wird. Da schreibt dann, Herr Kubrick hat sowas mal verwendet. Ja, der...
Korrekt.
Stanley Kubrick hat zum Beispiel für seinen Film Barry Lyndon hat er Kerzenlichtszene mit einem, ich glaube, F0,7 Objektiv gedreht, ohne irgendwelches zusätzliches Licht, nur Kerzen.
Jo, angeblich irgendwie von der NASA oder sowas.
Nee, das ist ein Gerücht.
Das ist eine Urban Legend, wa?
Das war eine Urban Legend, ja. Gut. So viel dazu. Jetzt haben wir, vielen Dank übrigens für die Fragen, ganz geil. Jetzt haben wir einen längeren Audiobeitrag von Martin, nicht wahr?
Genau, und den haben wir hier.
Hallo liebe Happy Shooter, ich bin Martin aus Leipzig, auf Twitter und Flickr auch bekannt als Kubiek. Ich wollte euch nur erzählen, wie sehr es mir auf die Nerven gegangen ist, wenn Chris von der analogen Fotografie erzählt hat. Aber Spaß beiseite, nein, ich habe immer im Hinterkopf mich erinnert, dass mein Papa zu Hause auch noch alte analoge Spiegelreflex rumliegen hat. Und ich weiß, dass das die erste Kamera war, mit der ich jemals in meinem Leben ein Foto gemacht habe. Damals noch als kleiner Knopf, hat er sie mir in die Hand gedrückt. Alles schon eingestellt gehabt und ich habe dann noch auf den Auslöser gedrückt und der Rückschlag hat mich fast umgehauen, so klein war ich damals noch. Und jetzt habe ich die vielen Erzählungen von Chris dazu als Anlass genommen, das Ding mal wieder rauszuholen, wieder flott zu machen. Ich fotografiere jetzt schon seit 1-2 Jahren mit einer digitalen Spiegelreflex und habe dort sehr viel gelernt und wollte jetzt mal aus Nostalgiegründen wieder die Kamera von meinem Papa reaktivieren. Das ist eine Praktica MTL 5B. Das ist so ein DDR-Modell von jetzt nicht exakt dieser Kamera, aber halt sehr ähnlich aussehende, gleiche technische Details. Gibt es viele, viele im Osten Deutschlands, mehrere Millionen. Ich habe mal nachgeguckt. Also im Grunde hat jeder irgendwo in seiner Familie noch so eine Kamera rumliegen. Also nichts Besonderes. Auf eBay kann man sich so eine für 20 bis 50 Euro schießen, je nachdem welches Modell und wie alt. Die Objektive gibt es für wenige, zum Teil 1-2 Euro noch dazu und sind auch recht hochwertig. Grundsätzlich kann man sagen, diese Kameras haben eine recht gute Qualität, sehen Westkameras sehr ähnlich, da wurde eben auch gut abgeguckt, aber das soll hier jetzt mal nichts zur Sache tun. Ich habe dann erstmal alles so ein bisschen aufgemacht, Objektiv abgeschraubt, reingeguckt, geguckt, ob die Zeitmessungen noch hinhauen, grob. Habe mal durchgepustet, bisschen geputzt, bisschen gecheckt, so mal im Bald-Modus durchgeguckt, ob man da noch was sehen kann hinten am anderen Ende. Habe dabei eine Webseite gefunden, www.dresdner-kameras.de. Die Kameras wurden nämlich alle in Dresden produziert und da findet man die ganzen alten Anleitungen und die verschiedenen Serienmodelle und kann sich sehr, sehr gut informieren. Und ja, da wird einem auch nochmal erklärt, was die ganzen Knöpfe überhaupt bedeuten an dieser Kamera. Als das dann irgendwie klar war, dass die Kamera halbwegs in Ordnung ist, habe ich mir bei Spürsinn, also www.spürsinn-shop.de, eine Batterie für den internen Belichtungsmesser gekauft. Das ist eine von den 1,35 Volt Batterien, die eben die Spannung und den Spannungsverlauf der alten Quecksilberbatterien liefern, die heute eben verboten sind. Ich habe in Foren auch gelesen, dass die modernen 5 Volt Batterien in diesen Kameras funktionieren sollen, weil die zum Teil schon Schaltkreise für beide Spannungen haben, aber ich bin da auf Nummer sicher gegangen und wollte auch eben nicht, dass hinten raus die Batterie, wenn die Spannung abfällt, eben keine ordentliche Spannungsmessung mehr machen kann. Außerdem ein Schwarz-Weiß-Film, da wurde mir vom Spürsinn-Shop der Aqua APX 100 empfohlen, kann ich auch nur weiterempfehlen. Und insgesamt bin ich sehr zufrieden auch mit dem Spürsinn-Shop, den ich nur allen empfehlen kann, die da einsteigen wollen. Dann kam das Ganze an, die Batterie und der Film, und der Film war schnell eingelegt, aber die Batterie hat nicht gepasst, obwohl ich vorher den Typ gecheckt habe und alles, weil um die Batterie war so ein Metallring nochmal ringsrum geklebt, wirklich nur mit Kleber, nicht angeschweißt oder so, und der war genau zu viel für meine Kamera. Da habe ich dann zwei Zangen genommen und jeder, der das hier nachmachen will, bitte auf eigene Gefahr, und habe halt an beiden Enden dieses Ringes angepackt und das so lange hin und her gebogen, bis die Batterie einfach aus der Mitte rausgefallen ist, weil der Kleber dann einfach gebrochen ist. Ich hatte überhaupt keine Probleme damit, aber wie gesagt, auf eigene Gefahr. Dann hat die Batterie gepasst, Belichtungsmessung hat dann auch funktioniert und dann habe ich mal den ersten Film durchgeschossen, so in 2-3 Wochen. Man glaubt gar nicht, wie lange es dann doch dauert, 36 Fotos zu belichten. Und habe das Ganze dann entwickeln lassen, bin dazu einfach zum Rossmann um die Ecke gegangen, habe das in so eine Tüte getan und eine Woche später die Ergebnisse abgeholt. Ich habe 15 Euro für entwickeln, 35 Abzüge und eine Foto-CD bezahlt. Die Idee war eben dahinter, gut, dann muss ich die Bilder nicht selber digitalisieren, sondern bestell mir die Foto-CD dazu, und wenn die Qualität jetzt überragend gewesen wäre, wäre das sicherlich eine Option gewesen, für den Aufpreis eben diese Art der Digitalisierung zu wählen. Aber das Ergebnis war ernüchternd. Auf der Foto-CD waren Also da war erstmal irgendwie eine komische Windows-Software, die ich gar nicht öffnen konnte auf meinem Mac drauf und dann tief in Ordnern drinne irgendwie verschiedene Auflösungen der Fotos vom Thumbnail bis zu Large, wobei Large dann auch nur 1,5 Megapixel groß waren und die Bilder waren total verrauscht, richtig grisselig. Ich habe sie dann in Lightroom importiert und musste das erstmal korrigieren, das Rauschen rausholen, weil man das ja dann noch doch nicht in jedem Bild haben will, nur manchmal auch, wenn Boris das sehr gerne hat. Die Bilder an sich waren aber gut belichtet, also da hatte ich überhaupt nichts auszusetzen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das da noch automatisch korrigiert wurde im Labor, aber zumindest schon mal im richtigen Zielbereich die Belichtung. Ich habe keinerlei Lightspill feststellen können und war deshalb super zufrieden, dass die Fotos überhaupt was geworden sind. Dafür, dass es eben eine alte Kamera ist und ich irgendwie einen Aufwand von wenigen Euros hatte, um die wieder lauffähig zu kriegen. Ich habe das jetzt wieder für mich entdeckt, eben weil auch die Nostalgie da mitspielt. Es war, wie gesagt, die erste Kamera, die ich jemals bedient habe. Es macht aber auch riesig Spaß, wieder analog zu fotografieren, weil man sich eben doch viel mehr Zeit lässt. Chris kann da ein Lied von singen und ich kann nur sagen, dass das alles schon stimmt, was er immer so gesagt hat. Allerdings muss ich auch wieder sagen, dass ohne das ganze Wissen, das ich mir an meiner digitalen Spiegelreflex angeeignet habe, könnte ich nicht so gute Bilder machen oder wüsste nicht so gut, was die ganzen Räder an der Kamera bedeuten. Und das ist ein Wissen, von dem ich jetzt zehre und ohne dass ich niemals diesen Schritt gemacht hätte und ohne dass das eben auch nicht so viel Spaß machen würde. Meine nächsten Schritte in der analogen Fotografie werden sicherlich der Kauf eines Scanners sein, mit dem ich dann die im Großlabor entwickelten Negative einscannen würde. Und dann eventuell später würde ich dann auf Selbstentwickeln umsteigen, um dann eben auch das Geld zu sparen und mehr Einfluss auf die Entwicklung haben zu können. Dabei möchte ich euch jetzt aber fragen, ich habe mal kurz bei Canon geguckt nach einem Scanner mit Durchlichteinheit und da gibt es schon welche für 120 Euro. Ich weiß ja aber gar nicht, auf was muss ich achten, wenn ich immer mal ab und zu einen Film entwickeln will und aber auch irgendwo noch die große Digitalisierung der Familienfotobestände ansteht. Was will man unbedingt haben? Wie viel Geld sollte man da dann doch in die Hand nehmen? Ob ihr da ein paar Tipps geben könntet? Ich kann nur jeden ermutigen, den Schritt in die analoge Fotografie wieder zu tun. Hört euch in der Familie rum oder kauft euch für wenige Euros eine Kamera. Irgendwie kommt man billig an diese Dinger ran und es macht riesig viel Spaß. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Podcasten. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Jo, super.
Hammer.
Zuerst mal. Erstmal danke für den Audiokommentar. Wäre schön, wenn ihr Audiokommentare schickt, wenn ihr das ein bisschen kürzer halten könntet, wenn ihr so vielleicht auf 3 Minuten, vielleicht maximal 5 Minuten kommt.
Ja, wobei den haben wir einfacher. Jetzt trotzdem gespielt, weil halt interessant war.
Genau, aber den haben wir jetzt auch schon ein paar Folgen vor uns hergeschoben. Je kürzer es ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es auch schneller drankommt. Thema 2 zu diesen Foto-CDs, die man so mitbestellen kann bei Rossmann und ähnlichen. Da habe ich keine Erfahrung mit. Ich habe aber Erfahrung mit den Foto-CDs, die man so in diesen Stundenlabors sich bestellen kann. Und zwar hatte ich da auch mal eine CD mit bestellt und war total enttäuscht. Das war aber eine ganz normale CD. Da war ein Verzeichnis und da waren eben dann die Fotos drin in einer fixen Auflösung. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Megapixel das waren. Aber das war ähnlich, wie du das da geschildert hast, Martin. Die waren total grisselig und nicht so schön anzusehen. Das habe ich den Menschen da auch erzählt in dem Studio, als ich den nächsten Film hingebracht hatte. Und dann sagte er, ach ja, okay, das ist interessant. Ja, sie stellen das halt immer auf eine relativ geringe Auflösung und eine schnelle Bearbeitung, weil je höher sie die Auflösung einstellen für diese CD, desto länger brauchen die Bilder zum Berechnen und also zum Scannen und Berechnen und eben auch zum Brennen. Und die Zeit wollen die natürlich sparen, wenn sie jetzt da irgendwie den ganzen Tag über viele Kunden haben und müssen die durch die Maschine hauen.
Ja, und die scannen natürlich in der Regel nur in der höchsten Auflösung, die sie brauchen.
Richtig.
Also wenn du jetzt 9x13 bestellst, dann ist es überhaupt nicht sinnvoll für die mehr zu scannen.
Genau, das können die aber einstellen am Automaten. Das hat er für mich dann auch tatsächlich mal einmal gemacht. und hat mir dann den Film, weil er den Tag nicht so viel Kunden hatte, und hat mir die in einer höheren Auflösung dann gescannt und draufgepackt. Und das war dann schon benutzbar. Also da haben wir ein paar Ausdrucke von gemacht und im Print sieht das wieder okay aus.
Ja, und zum Thema selber scannen, da haben wir schon mal recht ausführlich drüber geredet. Mhm. Da gehst du einfach nochmal auf Happy Shooting und schaust das an. Generell, wenn du Kleinbild scannst, also 35mm Film, kannst du von den Durchlichtscannern, also den Flachbettscanner mit Durchlichteinheit, nicht wirklich mehr als nahe 1500 bis 2000 dpi erwarten. Selbst wenn da Riesenzahlen draufstehen, das geht einfach nicht, weil die Optiken nicht gut genug sind. Und dann rechnen wir halt mal mit, ja, sagen wir mal so 5 bis 8 Megapixel. Mehr kriegst du aus so einem Bild da realistisch gesehen nicht raus. Reicht für meine Zwecke, wenn du mehr rauskriegen willst, musst doch deutlich mehr in die Hand nehmen. Da gibt es eine Website, die ich empfehlen kann, die das relativ gut auflistet. Die wollen dir zwar auch gleich was verkaufen, aber die haben doch relativ gute Informationen. Und zwar ist das filmscanner.info. Mhm. Das ist eine Website, die so alles, was gerade gängig auf dem Markt ist, von den ganz billigen Flachbettscannern bis hin zu dem FlexTite von Hasselblad, den es für 5 bzw. 10.000 Euro gibt.
Oh, geht ja
noch. Ist da quasi alles mit drin. Übrigens gibt es auch im September in Braunschweig einen Workshop, den wir veranstalten, zu genau diesem Thema, Scannen. Also Moni und ich machen das. Das ist im Rahmen dieser Absolut-Analog-Reihe quasi so der dritte Teil. Jetzt haben wir alles fotografiert und toll gepusht und gepult und jetzt wollen wir die Sachen auch mal irgendwie ordentlich in den Rechner bringen. Was kann man falsch machen? Woran kann man sich da die Finger verbrennen und wie macht man es richtig? Und da werden wir uns 2 Tage mit dem Thema Scannen beschäftigen, in allen Variationen.
Also, ausführlich hast du das mal berichtet über deine Erfahrung, weil du hast ja Erfahrung gemacht. Auf happyshooting.de rechts ein bisschen runterscrollen ist ein Suchfeld. Versuch da mal so Begriffe wie Scanner oder Scannen. Das ist mit Sicherheit so bezeichnet in den Shownotes und dann findest du die Beiträge. Da hat Chris mal, war das nicht sogar auch ein Mehrteiler oder so? Zumindest ein sehr langer Beitrag zum Thema. Genau. War sehr spannend. Wenn du Diafilm haben solltest, mit Negativ müsste es theoretisch genauso gehen. Da haben wir viele Kommentare gekriegt, findest du auch, ganz erste Folgen, such mal nach Dia und Scan. Da machen viele den Schritt, dass sie abfotografieren. Und zwar entweder, indem sie das Dia auf einen Leuchttisch legen oder eben eine Durchleuchteinheit packen und dann mit einem Makroobjektiv fest ausgerichtet anvisieren, ein Foto machen. Und wenn du halt schöne Anlage hast, also irgendwie einen Winkel, wo du die Negative anlegen kannst, dann geht das auch ratzfatz. Und die andere Methode ist, sich einfach einen Dia-Projektor zu nehmen, die Dias eben zu rahmen und dann eben die ganze Stange an Dias durch den Projektor laufen zu lassen, eine andere Birne reinbauen in den Projektor, die nicht ganz so hell ist, und dann direkt vorne mit dem Makroobjektiv in dieses Objektiv vom Projektor rein, alles aufeinander schön fokussieren, und dann kannst du immer mit der einen Fernbedienung das nächste Dia, mit der anderen das nächste Foto machen. Soll sehr, sehr gut gehen.
Die Ilka, eine Teilnehmerin auf dem letzten Analog-Workshop, die hat sich selbst was gebaut, und zwar hat die vorne an ein Makroobjektiv ein Stück PVC-Rohr dran gemacht, also um das quasi zu verlängern, und dann ans Ende von diesem PVC-Rohr im richtigen Abstand einen Diarahmen, und zwar so einen Klappdiarahmen, und den hat sie rechts und links aufgefeilt. Das heißt, du kannst da quasi einen Filmstreifen einlegen, kannst dann ein Bild schießen, ein Stück weiterziehen, neues Bild schießen, wieder ein Stück weiterziehen und so weiter. Und auf die Weise hat sie so einen Digitalisierer gemacht und mit Licht einfach hinten irgendwo gegen eine weiße Wand geblitzt und das dann als Hintergrund genommen.
Coole Idee. Ist quasi das Prinzip Vergrößerer einer Dunkelkammer bloß umgedreht, statt Leuchten fotografieren.
Das gibt's sogar. Also früher, ich erinnere mich dran, so in den 80ern, da gab's auch durchaus sowas auch zu kaufen als Dia-Duplikator. Also da hat man quasi dann, die konnte man, glaube ich, sogar mit Objektiv zum Teil kaufen. Hat man eben im richtigen Abstand genau die gleiche Konstruktion. Und dann konnte man eben hinten die Dias oder die anderen Sachen reintun und abfotografieren.
Tja.
So, jetzt kommen wir kurz zum Kai. Der hat uns nämlich einen Link geschickt zum Thema viele interessante Informationen rund um das Thema Recht. Da linken wir hin. Das ist von, ich glaube, einer Kanzlei in Rostock. Die haben hier zum Thema Urheberrecht und Fotorecht, aber auch andere Rechtsgeschichten, eine Menge Online-Informationen. Viel auch zum Thema Urheberrecht speziell im Internet. Also was darf man, was darf man nicht, und eben Teile davon auch zum Thema Foto, weil das ist nun mal ein sehr zentrales Thema im Internet, der Fotoklau.
Ganz klar. Also, was mache ich, wenn ich mein Foto auf einer anderen Webseite finde?
Genau. Mhm. Dazu gibt es ja eine ganze Menge gute Einträge, schöne Informationen. Da linken wir auf jeden Fall hin. Folge 236, happyshooting.de.
Jo, und der Thorsten hat uns einen iOS-App-Tipp geschickt, also sprich für iPhone und oder iPad. Jo, und da schreibt er, vielleicht ist das ja was für euch. Was ich besonders gut finde, ist die Kombination mit dem Client für iPod, iPhone, er meint glaube ich iPad, so dass das Einstellen schnell geht. Ja, was kann man da schnell einstellen? Eine Softbox. Man macht also aus seinem iPad oder seinem iPhone eine kleine oder noch kleinere Softbox. Weil das Ding leuchtet ja und auch gar nicht mal so schlecht. Und bei heutigen ISO-Werten an den Kameras kann man das durchaus auch als Beleuchtung benutzen.
Also als Leuchtpanel
sozusagen. Als Leuchtpanel oder eben sogar als einziges Licht, wenn man kleine Produkte fotografiert. Und ja, diese Software, die macht eben verschiedene Formen, also leuchtet dann in verschiedenen Formen. Klar, man kann ja helle, so, also weiße und schwarze, ja, Stellen machen. Du kannst in verschiedenen Farben die Muster leuchten lassen. Es gibt wohl die Möglichkeit, verschiedene Muster leuchten zu lassen, also dass man Strukturen hat, die man dann für den Hintergrund benutzen kann oder als Untergrund benutzen kann.
Oder für Reflexionen.
Oder für die Reflexionen, genau. Also eigentlich eine ganz pfiffige Idee, wie ich finde, ist kostenlos das Ganze, nennt sich Photo Softbox Pro HD. Ja, und findet ihr in der Rubrik Fotografie im App Store.
Das war mal kostenlos, das kostet jetzt
was?
Das kostet jetzt 2,39 Euro.
Ah, okay. Kann es sein, dass es noch eine kostenlose Version gibt? Vielleicht ohne das Pro?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Muss man mal schauen.
Ich habe jetzt nur mal dem Link gefolgt, den ich hier gefunden habe.
Alles klar. Ja, ich hatte es noch kostenlos im Kopf. Ja, trotzdem, schaut mal rein. Kann man bestimmt schöne Spielereien mitmachen. So, Felix, der hat was Interessantes, das könnte für dich jetzt spannend werden, weil du machst ja demnächst viele Flüge, ne? Du fliegst erstmal in die Staaten, fliegst wieder zurück, dann fliegst du nochmal nach Kanada und fliegst wieder zurück. Und weißt du, wenn du zurückkommst, hast du vielleicht gar keine Pixel mehr auf der Kamera. Was sagst du jetzt?
Wer klaut mir die?
Tja, die böse Gammastrahlung klaut dir die. Mhm. Und dann vielleicht haben die Pixel auch einfach nur Flugangst und bleiben einfach mal, die verstecken sich dann, weißt du? Die krabbeln da runter in den Spiegelkasten und flüchten dann. Würde ich aufpassen. Also da hat uns der Felix hier was verlinkt. Ist ein Beitrag, ist ein Video. Bringing a digital camera on a plane kills pixels. Ja, und da geht es wohl darum, dass du ab einer Höhe von 20.000 Fuß eben einer höheren Gammastrahlung ausgesetzt bist. Das wissen wir vielleicht auch schon. Aber dass diese Strahlung wohl auch schädlich für die Pixel sein kann. Also es kann sein, dass du dann mehr tote Pixel kriegst. Und laut diesem Bericht, irgendwo weiter hinten wird das wohl erwähnt, soll das einer der Gründe sein, warum Kameras doch eher per Schiff transportiert werden. Und es soll wohl, also man spekuliert da, es ist halt fotorumors.com, es soll wohl so sein, dass das auch so ein bisschen geheim gehalten wird oder unter der Hand nur erzählt wird von den Herstellern, weil man da halt keine Lust auf rechtliche Auseinandersetzungen hat, wenn dann irgendwas kaputt ist und so weiter. Hm. Ja. Sind dir ja schon mal Pixel kaputt gegangen? Du bist ja schon ein paar Mal geflogen, ne?
Na, also Kameras, Sensoren altern. Und das kann mit Sicherheit auch ein Grund sein, dass da irgendwelche Strahlung irgendwas kaputt macht. Und ich habe ein, zwei tote Pixel beziehungsweise Hot Pixel auf meinem Sensor. Mhm. Wo die genau herkommen, weiß ich nicht. Spielt aber in der Regel keine Rolle, weil diese Hot Pixel werden nämlich heutzutage extrem gut automatisch erkannt von zum Beispiel Lightroom.
Ich glaube, da sieht man sie gar nicht mehr, ne?
Diese Lightroom erkennt die, weil er sieht schon sehr genau, ob jetzt ein Pixel rot in der Grundfarbe rot leuchtet. Mhm. Der kennt ja auch das Rohrbild und weiß genau, was da kommt. Also der kann die identifizieren und rechnet die einfach raus.
Das geht, glaube ich, bei den Bayer-Mosaik-Sensoren sogar besser, diese Erkennung, wenn ich mich jetzt da nicht ganz täusche, weil die Software weiß ja, dass ein einzelner Pixel gar nicht alleine mit einer roten Farbe volles Brett getroffen worden kann, wenn Richtig. In der Nachbarschaft nicht auch was Helles zu sehen ist. Also Richtig. Wenn du echt so einen Ausreißer hast, so einen statistischen, kannst du den wegnehmen, weil sonst hast du ja dieses Anti-Aliasing oben drüber, was immer mehrere Pixel hinten trifft.
Ja, und wie gesagt, die Software kennt das RAW-Bild und kann entsprechend darauf reagieren. Also das Problem, selbst wenn das eine oder andere Pixel mal als Hotpixel rauskommen sollte, ist damit eigentlich schon erstmal gelöst. Natürlich bis zum gewissen Grad ist Fehlerkorrektur in Ordnung. Ab einer gewissen Menge äußert sich dann vielleicht auch mal ein bisschen in Bildqualität. Aber dazu muss man, glaube ich, sehr viele Pixel kaputt machen, speziell wenn du eine Kamera mit 10, 15, 20 Megapixeln hast. Wir reden nämlich da immer nur noch von Einzelnen, die kaputt gehen, und einer aus 20 Millionen ist quasi...
Ja, blöd wäre es dann, wenn du irgendwie ein Fünftel oder gar ein Viertel Pixel verlierst. Das ist, glaube ich, Richtig. Dann dämlich, aber...
Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie oft ich mit meiner 5D Mark II geflogen bin, weil ich bin jetzt jedes Jahr in den USA und letztes Jahr war ich auch noch in Kanada und im Himalaya und hier nochmal und da nochmal. Also ich bin unzählige Male mit dem Ding geflogen, da jedes Mal über 20.000 Fuß, also die normale Flughöhe liegt ja eher so bei 10.000 Metern, also 30.000 Fuß. Mhm. Und teilweise eben auch längere Strecken. Und ich kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass meine Kamera deutlich, dass der Sensor deutlich kaputter wäre. Auch wenn ich ihn über andere RAW-Entwickler anschaue, was ich schon ab und zu auch mal tue, die das vielleicht nicht wegkorrigieren, da ist jetzt nicht irgendwie, dass ich überall nur blaue, rote oder grüne Punkte sehe von wegen Hotpixel, sondern das... Also ich glaube, das ist kein wirkliches, echtes Problem. Ich glaube, das wird da so ein bisschen als Linkbait zum Schlagzeilen erzeugen verwendet. Mhm. Und, oh Gott, die Welt geht unter, unsere Pixel gehen kaputt, nie wieder fliegen.
Also können wir aus deiner Erfahrung da erstmal Entwarnung geben. Alles gar nicht so heiß,
wie es gegessen Entwarnung, wird. Ja, macht euch nicht in die Hosen. Das ist alles irgendwie, ja, das ist, glaube ich, Linkbait. Aber diesen Super. Film möchte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also auch selbst in dem Video, was da gezeigt wird, da steht dann, dass bei Minute 8 irgendein kurzes Statement kommt, was das vielleicht unterstützen könnte. Das ist nicht so ganz so ernst und nicht so ganz so wild nehmen. Das ist, glaube ich, wesentlich harmloser, als man sich das vorstellt.
Haben wir das hier auch geklärt. Ist so super. Du, Joachim hat noch einen Tipp geschickt. Und zwar geht's um diese Software, die Capture One Express von Phase One. Hallo Boris, hallo Chris. Erstmal vorweg, toller Podcast, sehr schön gemacht und auch immer sehr unterhaltend. Bin über Chris seinen Tips from the Top Floor auf Happy Shooting gekommen. Bin heute über eine Promo-Aktion für Capture One Express gestolpert. Ein Rabatt von 50% auf ein Upgrade auf die Vollversion gibt es wohl auch noch. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Also entweder gibt es 5% von der Express auf die Vollversion oder aber es gibt nämlich einen Artikel, da kann man sich eine Version kostenlos herunterladen, wenn man noch einer der ersten 45.000 Downloader ist.
Okay.
Also klassisches Lockvogel-Angebot, aber die Webseite, als ich sie zumindest heute nochmal aufgerufen hatte, sah nicht so aus, als ob das noch verfügbar ist. Also so viele haben es wohl noch nicht geladen.
Also hier steht, warte mal, Lizenz kostenlos, klicken, klicken, klicken. Mal kurz überprüfen. Get your free copy of Capture One, also man kriegt das wohl noch. Capture One, also spätestens seit Lightroom 3 hat Capture One so ein echtes Problem. Also Capture One ist auch ein RAW-Converter, der liest RAW-Bilder und wandelt die um in, ja, interpretiert die eben entsprechend, wie das eben auch in Lightroom und sonst was macht. Ja, und spätestens seit Lightroom 3 die neue Engine drin hat, die neue RAW-Engine, ja, hat Capture One ein echtes Problem, weil die Qualität ist, glaube ich, ziemlich ähnlich mittlerweile. Also früher war Capture One besser von der Bildqualität, da hatte Lightroom eben die Nase vorne, was irgendwie, ja, die ganze Verwaltungsgeschichten und so weiter angeht, und das eben in ein Gesamtpaket geschnürt, aber mittlerweile haben die eben auch, was die Bildqualität angeht, nochmal deutlich aufgeholt. Und ja, aber ne, schaut es euch trotzdem ruhig mal an. Also ich habe früher Capture One verwendet, bevor es Lightroom gab, und war eigentlich ganz, ganz glücklich damit. Phase One ist übrigens auch die Firma, die macht nicht nur Capture One, sondern die machen auch so Digitalrückteile für Mittelformat.
Solche Geschichten, ja. Kleines Mittelformat.
Also schaut es euch ruhig mal an.
Jawohl, dann haben wir einen Gewinner zu ermitteln, und zwar für die Diptychon-Aufgabe. Hätten wir eigentlich schon in Inzighofen machen müssen, aber da hatten wir natürlich auch unsere Würfel nicht dabei.
Ja, nicht nur das, sondern da hatten wir ja auch,
Kein Internet.
Die dicken Wände und kein Internet. Und diesmal glaube ich auch relativ störungsfreien Podcast, weil wir alle verdonnert hatten, ihre Handys auszumachen.
Ja, ich denke auch, da dürfte es keinen Ticker gegeben haben. Das war ja letztes Jahr extrem.
Also so. Diptychon, wir haben 54 qualifizierte Einsendungen.
Korrekt, habe ich auch.
Was gibt es denn heute zu gewinnen?
Heute gibt es zu gewinnen, obwohl ich eigentlich nur ungern hergeben möchte, aber ich kann es mir natürlich auch selber mit 5% kaufen. Und zwar der Pinhole-Adapter. Den Pinhole-Obscura-Adapter von der Firma Rising. Ja, kriegt ihr auch bei Enjoy Your Camera, und das ist hier das Pinhole für Canon, also EF-Bajonett.
Sehr schön.
Ne? Habe ich auch auf Flickr ein paar Bilder stehen, wo man mal so sieht, was da rauskommt. Ja, dann würde ich sagen, dann würfeln wir mal eine Zahl zwischen 1 und 54. Und du fängst mal an.
Gut. Die 96.
Hast du jetzt mit dem Mund gewürfelt?
Nee, ich habe nur so ganz kräftig so.
Ich habe eine Nullnummer. Alles Null, also 100.
Ja, das ist ja dann wohl nix. Da muss ich ja nochmal. So. Das brennt. Die 40.
Ja, das ist doch schon ein Treffer.
Das klingt doch nach einem Gewinner. Dot Matchbox. Der Titel des Bildes ist geil.
Inside and Outside.
Schreibt dazu: Zugegebenerweise sind meine Fotos derzeit etwas gitarrenlastig, war aber nicht so trivial, die Kamera in die Gitarre zu bekommen. SLR unmöglich, musste also die kleine Exos herhalten. Ja, der hat also ein Diptychon gemacht. Zum einen ungleich große Teile. Also nochmal, Diptychon besteht aus zwei Bildteilen. Aus zwei unterschiedlichen Bildern, die gemeinsam präsentiert werden. Ja, und der hat tatsächlich dann links ein kleineres Teil. Das ist das Gitarrenloch von innen. Also hat die Kamera da reinbuxiert.
Genau, aus der Kamera raus fotografiert.
Genau. Und auf der anderen Seite, ja, die Gitarre von außen. Also du siehst einmal von innen die Gitarre, das Gitarrenloch mit den Saiten und der Hand drüber. Auf der anderen Seite im zweiten Teil die Gitarre von außen. Es ist total spannend. Also ich mag das so. So verschiedene Blickwinkel des gleichen Dinges.
Ja, und vor allem, du hast natürlich in der einen Aufnahme ist das Loch das helle und die Hand eher das dunkle, und auf der anderen Aufnahme ist eher die Hand das helle und das Loch das dunkle. Also ist auch nochmal die Helligkeitsverteilung komplett umgedreht.
Genau, dann ist spannend. Das Ganze getönt, in einer warmen, ja, so Sepia-ähnlich getönt. Und ich frage mich jetzt, wie er das geschafft hat, die Ixus so zu positionieren und auszulösen, dass das alles funktioniert hat. Ich vermute mal mit vielen, vielen Versuchen.
Könnte sein, ja. Das Making-of wäre bestimmt interessant.
Ja, also klasse Geschichte. Dafür gebe ich doch gerne einen Gewinn her. Was war es jetzt nochmal?
Hörst du überhaupt zu? Pinhole.
Obscura Adapter. Pinhole-Adapter. Pinhole-Adapter,
genau. Du bist doch hier der Pinhole-Meister.
Ja.
Wie sieht es eigentlich aus da?
Mit der International Pinhole?
Ja, mit der MIP.
Bin gerade mit, also der Verschlussmechanismus ist jetzt geklärt. Jetzt bin ich gerade mit dem Metallmenschen zugange, was die Pinhole-Holder und so weiter angeht. Der war jetzt gerade irgendwie noch etwas beschäftigt, geht jetzt aber da dran, und ich denke mal, wenn ich aus den USA zurückkomme, dann habe ich hoffentlich den Prototypen in der Hand. Dann wird das mal zusammengebaut und dann, ja, wird hier mal die erste richtige Testreihe gemacht mit allem, inklusive der Lochblende aus Carbonfolie und was weiß ich allem. Und dann denke ich, ich hoffe mal auf Herbst haben wir dann irgendwo endlich mal ein Ergebnis.
Da bin ich ja mal gespannt. Da halten wir uns unbedingt auf dem Laufenden. Box. Ja, genau. Dotmatchbox. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Schreib uns eine E-Mail an info@happyshooting.de.
Und Stichwort Gewinner Diptychon.
Genau.
Deine Anschrift nicht vergessen, dass ich dir das auch schicken kann. Ich habe hier noch eins aufgetan, das heißt Aquarium und ist von Leisbär. Da sehen wir auf dem Bild, ist auch wieder zweigeteilt natürlich, Diptychon eben, da sehen wir auf dem Bild rechts einen Abschnitt, und zwar die Fischlein, die in einem Aquarium schwimmen, und noch so ein bisschen Lichtstrahlen, die da reinfallen. Und links auf dem Bild sehen wir ja ein Kind, was gerade so ein bisschen nach unten guckt, wahrscheinlich in das Aquarium rein. Und von dem Kind sehen wir eigentlich gar nicht viel. Wir können das Gesicht nur erahnen. Es ist also von der Seite fotografiert, so ein bisschen leicht schräg von hinten. Die Haare fallen da ins Gesicht, also man erahnt es eigentlich nur. Trotzdem ist das natürlich menschliche Form. Das Gesicht, obwohl es nur ganz schwach zu sehen ist, zieht doch viel Aufmerksamkeit. Interessant finde ich an dem Bild einfach, das sind auch wieder zwei verschiedene Blickwinkel, aber es wirkt fast wie ein ganzes Bild, weil es gibt kaum eine Referenz in dem Bild, wo irgendwo eine Tiefe oder eine Perspektive zu erkennen oder zu erahnen ist. Das ist ein sehr neutraler Hintergrund durch dieses bläulich-grünliche Schimmern im Wasser. Ist auch alles in der Farbe gehalten. So dass es wie ein ganzes Bild wirkt. Und als ob jetzt die Fischlein quasi zu dem Kind runterschauen und das Kind aber wiederum nach unten zu anderen Fischchen schaut. Also die spielen so ein bisschen miteinander, diese beiden Seiten. Ist auch ganz witzig, da gibt's halt drei Fischchen, die schauen nach links rüber, das eine auch so ein bisschen von hinten nach vorne und das Kind auf der anderen Seite schaut ein bisschen von vorne nach hinten unten, kriegt irgendwie, obwohl es kein Anhalt für eine Tiefe gibt, gibt's trotzdem so eine Dreidimensionalität. Auch durch die Fischchen, die so ein bisschen im Hintergrund sind und natürlich wesentlich kleiner und auch schwächer beleuchtet sind, gewinnt das Ganze irgendwie an Tiefe. Also ganz interessantes Licht und auch eben die Anordnung, also die Richtung der beiden Bildteile, nämlich zueinander zugewandt, finde ich sehr schön gemacht in dem Bild.
Ja, ich habe eins noch rausgesucht und zwar von Variegator namens In and Out. Fand ich einfach von der Idee recht lustig. Der hat ein Klo fotografiert und zwar einmal von oben den Blick auf die Kloschüssel und einmal den Blick aus der Kloschüssel. Alles jugendfrei, also keine Angst.
Es sitzt keiner drauf, okay.
Es sitzt keiner drauf, nee, man kann sich das schon anschauen. In USA wird es wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie too much information kriegen und die Leute werden sich beschweren. Ich glaube, auf Happy Shooting geht das. Da war eigentlich bei mir eher so die Neugier geweckt. Also A, ist es natürlich erstmal unglaublich lustig, so von der Perspektive, und B, ja, war bei mir eher so die Neugier geweckt, wie er das denn gemacht hat, ohne dass ihm nachher irgendwie die Kamera weggespült wurde. Ja, das kannst du nicht auf einer öffentlichen Toilette machen mit automatischer Spülung, sonst ist die Kamera irgendwann weg.
Vielleicht ist das aber ein Musterhaus.
Nee, oder da hat es schon zu Hause gemacht. Er hat hingeschrieben, er hat die Kloschüssel vorher trocken gelegt. Also könnte ich mir vorstellen, dass er, ich weiß zwar nicht, wie man eine Kloschüssel trocken legt, aber...
Also ist kein, wie sagt man, Tiefspüler...
Ach so, ein Flachspüler, ja, genau. Mit einem Flachspüler könnte das funktionieren, genau.
Jawohl.
Sehr lustig. Also, klasse Ideen, überhaupt geniale Ideen, also vom Großen zum Kleinen, ein Bild von Stefan mit einer Kirchentür, wo ein Kind davor steht aus der Nähe und dann der kompletten Kirchenfront mit einer winzigen Tür und noch winzigeren Personen davor, also groß und klein irgendwie abgebildet.
Auch schöne Farbspiele, also Komplementärkontraste zum Beispiel von Bobodonia gibt es ein Diptychon Flurfliegenkästen, wo also die Bilderrahmen genau komplementär zum Motiv sind und dann auf der anderen Seite genau andersrum, da hat er also auch noch passende Kästen gefunden dazu. Dann gab es ein Diptychon zum Zerlegen in Einzelteile, also Whisky-Cola, warum nicht mal getrennt fotografieren, von Volker 2342. Fand ich auch sehr schön. Dann wurden auch natürliche Diptychons gefunden, die also einfach so vorkommen. Haben wir ja auch gesagt, ihr müsst ja keins basteln. Es gibt ja auch viel, was man so findet. Da hat hier Robert U. eins gefunden, das nennt er Reklamen. So heißt nämlich die Überschrift von Regalen, die er gefunden hat. Und das Regal ergibt so für sich alleine schon ein Diptychon.
Eins bekommt jetzt noch eine Ehrenerwähnung, und zwar von Vion. Der hat nämlich das, was wir da in Folge 234 mal vorgelesen haben. Da war doch dieser eine Beitrag zum Thema Blitz auf den Kopf montieren.
Ja.
Und der hat da tatsächlich ein Diptychon draus gemacht, namens Head Flash.
Ach, alles klar. Habe ich gesehen.
Und da hat der, also ich lese mal kurz vor, was er geschrieben hat, weil das fand ich jetzt nämlich klasse. Also das Diptychon besteht aus zwei Hälften. Einmal ihm. Mit einem Helm und einem drauf montierten Reflektor und Blitz. Nebendran dann als zweiten Teil des Diptychons das Ergebnis, nämlich ein Porträt, was da rauskommt. Da schreibt er: Mein Beitrag zur Projektidee Helmblitz Dingens. Ich hatte am Wochenende vor der Happy Shooting Folge 234 eine seltsame Idee, um den Blitz weiter weg von der Kamera zu bekommen. Und zwar schnallte ich den Blitz mit einem Mini-Stativ auf einen Fahrradhelm, habe den Blitz auf ein Stück große Pappe gerichtet und über ein Verlängerungskabel von der Kamera aus gezündet. Dann habe ich ein paar Testschüsse gemacht, fand die Ergebnisse ganz okay, mich aber dann selber für total bekloppt erklärt, alles wieder zerlegt und die Bilder gelöscht. Als ich den Audiobeitrag dann hörte, traute ich meinen Ohren nicht, und als ich wusste, dass es noch andere Bekloppte da draußen gibt, habe ich das Projekt wieder aufgenommen. Ich nenne es Headflash und habe direkt mal den Namen schützen lassen und Patent angemeldet. Heißer. Jetzt habe ich mich mal selber damit im Spiegel fotografiert und meine Freundin genötigt, in die Kamera zu lachen. Das scheint durch den seltsamen Anblick, den man mit dem Modell, den man dem Model bietet, sehr leicht zu fallen. Lichtaufbau war nur der Makroblitz am Helm. Naja, glaube, der Spiegel hat auch noch eine, hat auch noch etwas reflektiert, da ich noch daneben stand. Da im Moment eine HS-Aufgabe mit einem Diptychon läuft, habe ich die Bilder mal zusammen hier reingepackt.
Ja, super.
Ja, Namen schützen, Patent anmelden, nicht schlecht.
Genau, und jetzt noch bauen oder produzieren lassen.
Genau. Ja, halt uns mal auf dem Laufenden, das ist ja spannend. Sieht aber auch tatsächlich echt bescheuert aus. Ja. Ich link da mal noch in den Shownotes hin, das fand ich dann doch irgendwie...
Ja, war schon irgendwie eine pfiffige Idee. Ich meine, wir haben überlegt, wie kriegt man den Blitz da oben auf dem Kopf befestigt, und ja, da ist schon eine Lösung, Fahrradhelm.
So, und jetzt habe ich einen Vorschlag für eine neue Aufgabe.
Ja.
Nach dem Diptychon legen wir noch eins drauf und machen ein Triptychon.
Wollen wir?
Ja klar, warum
so
nicht?
So banal, also dann heißt die Aufgabe... Wie schreibt man jetzt das?
T-R-Y. T-I-C-H-O-N.
Ja, ich hab's schon. Also, Triptychon.
Nee, stimmt nicht. Nein, falsch rum. T-R-I-P-T-Y-C-H-O-N. Triptychon.
Triptychon.
Das ist wie Libyen. Das ist auch
Libyen.
Falsch.
Ja. Libyen.
Nee, Libyen.
Nein, Libyen heißt Libyen. Es.
Also Triptychon.
Es heißt Libyen, nicht Libyen.
Ja, ist jetzt... Egal.
Genau. Also ein Triptychon. Vorne I, hinten Y. Triptychon. Der Tag ist dann natürlich HS Triptychon. Mal gucken, wie viele Dateien nicht nach teilnehmen, weil der Tag falsch ist. Triptychon.
Und ich würde mal behaupten, da das Ganze ja dann irgendwie doch auch etwas umständlicher ist, weil man braucht dann schon drei Bilder dazu, macht mal... Lasst euch mal Zeit, weil ich bin ja eh erst wieder in 3 Wochen oder so da.
Wann bist du denn wieder da?
Also offiziell lande ich hier irgendwie am 22., 23. Kann also sein, dass ich genau am Dienstag ankomme.
Okay, und dann nehmen wir dann natürlich noch nicht auf, ne?
Wie das dann läuft, also ich sag mal, die Aufgabe läuft auf jeden Fall bis zum...
bis zum 18. oder bis zum 25.?
Bis zum 25.
1, 2, 3, also wirklich 4 Wochen.
Heute ist der 2. 1, 2, 3,5 Wochen.
1, 2, 3, 3,5 Wochen. Ja gut, Mathe ist auch Glückssache. Wird auch überbewertet, finde ich. Also sagen wir 25.
Ja. Sind dann nur 12 Wochen.
Ja, ist doch super. 25.8. Also, nochmal für alle zum Mitschreiben. Die Aufgabe heißt Triptychon. Der Tag ist HS
Triptychon. Nee, nicht Triptychon. Nicht
die, Triptychon. Ich fange nochmal an. Die Aufgabe heißt Triptychon. Der Tag ist HS Triptychon. Die Aufgabe läuft vom 2.8.2011. Nee, 2. Nee, die läuft vom
4.
4. ist das. 4. geht diese Show raus. Die geht also vom 4.8. Wir sind voll vorbereitet. Bis zum 25.8.2011.
Das sind genau 3 Wochen.
Für ein Triptychon. Ja, das passt.
Ja, das sind genau 3 Wochen. Und während der Zeit bin ich ja dann irgendwie in USA und, wenn ich dann wieder da bin, dann wird die aufgelöst.
So machen wir das. Sehr schön.
Was ist dann
schön.
Das nächste? Dann gibt es als nächste Aufgabe ein Quad-Triptychon.
Nee. Ein Quittichon? Nee, wie heißt das denn? Genau. Wir werden es rausfinden. Das war's, oder?
Ich glaube,
wir haben noch ein Geräuschrätsel.
Lösen wir auf.
Das hier.
Kalaschnikow.
Die Kalaschnikow. Das hat uns der Maximilian geschickt. Vielen Dank dafür. Und das ist, ich vermute mal, seine Pentax K1000 SE.
SE.
Ja.
Also die Pentax K1000 ist auch so eine ganz klassische, eckige Spiegelreflex. Also mit so einem eckigen Prisma oben drauf und so. Und die SE, ja, weiß nicht, ist das die Special Edition oder Extended.
Wer weiß.
Wer weiß.
Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Aber wir können alle suchen, ne? Gibt es bestimmt bei Wikipedia auch eine große Pentax-Kameraliste.
Kamerapedia.
Kamerapedia? Was? Media? Vedia?
Kamerapedia.
Pedia. Kamerapedia. Mhm. Gibt es das?
Mhm.
Echt?
Mhm, ja.
Deutsch geschrieben?
Mit C.
Kamera. Also Kamerapedia.
Kamerapedia.wikia.com.
Aha, super. Also, nix wie hinder. Pentax K1000 SE. Guckt es euch an. Danke, Maximilian, für das Geräuschrätsel. Wenn ihr auch Geräuschrätsel habt, könnt ihr die natürlich gerne schicken als MP3 zum Beispiel an info@happyshooting.de. Und irgendwann landen die dann auch hier so in der Sendung, ne?
Jo.
Dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon wieder gut anderthalb Stunden durch. Ich würde sagen, erholt euch vom Joggen oder legt nochmal den Endspurt von eurem Halbmarathon rein und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich dann nicht wieder.
Nee, ziemlich sicher nicht.
Und falls Chris ein WLAN findet, dann vielleicht doch mal mit einem kurzen Zwischenstatus. Wir werden mal sehen. Also wartet nicht auf uns. Wir kommen zu euch.
Wir rufen Sie an.
Wir rufen Sie an, ganz genau. In diesem Sinne.
Alles klar.
Drei,
macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting. Ich werde hier mal gerade einen Flugmodus aktivieren. Hörst du es knistern?
Mhm. Ja.
Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, das war schön.
Ja. Entschuldigung.
Jemand verletzt?
Ist der Pegel noch okay?
Du hast jetzt hier so einen kleinen roten Marker.
Das ist schön.
Ich mach den mal weg.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.